Wir müssen uns als allererstes entschuldigen. Entschuldigen bei all den HörerInnen, die gerade panisch zum Kalender gelaufen sind, weil sie glauben, sie hätten vergessen, das Jahr 2024 einzuläuten. Nein, es ist tatsächlich noch 2023 und wir sind heute hier zu dritt zusammengekommen, um eine weitere Folge in diesem Jahr aufzunehmen, was wie immer natürlich bedeutet orale Humanmanipulation. Und dazu begrüße ich recht herzlich den Ehrengast Dr. H.C. Erdgeist. Hallo und guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Wir sind ja heute hier zusammengekommen, um tiefer in die politischen Belange unseres Landes einzutreten. Dazu auch der Pressesprecher des Chaos Computer Clubs, Dirk Engling. Hallo und guten Tag.
Ja, hallo, schön Sie zu sehen.
Das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber so PR-Leute sind halt einfach seltsam. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch, liebe HörerInnen. Mein Name ist Markus Richter. Ich versuche das hier so ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das heute wird. Es wurden Franzbrötchen verzehrt, es wurde viel zu viel Zucker gegessen. Schon der Anfang war komisch.
Ja, ich habe ja von Markus Richter in einer Weiterbildung gelernt, dass man möglichst auf Süßkram vor der Aufnahme von Sendungen verzichten soll.
Wie auch Sprudelwasser.
Mhm. Jetzt, deswegen wurde mir stilles Wasser gereicht.
Das stimmt.
Ich dachte, weil du knausrig seist, aber.
Das auch. Vielleicht musst du jetzt überdenken, wurde das nur von langer Hand vorbereitet. Also vielleicht erzähle ich immer allen Leuten, sie sollen vom Interview kein Sprudelwasser trinken, weil ich zu knausrig bin, um welches zu kaufen und sozusagen, weil im Prinzip ich damit rechne, dass die ganze Welt irgendwann mal vor mein Mikrofon kommt, sage ich einfach allen immer nie Sprudelwasser trinken. Hast du da schon drüber mal nachgedacht?
Ich finde es beeindruckend, mit welcher Kontinuität du auch diese Fassade aufrechterhältst.
Das verbraucht Kraft, ja. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich auch.
Ich habe ja gerade wippend bei dem Intro irgendwie mitgehoppert. Das zeckt ja immer noch. Das ist ja, war mir gar nicht so bewusst.
Ja, die Musik läuft noch, der Text ist mittlerweile so ein bisschen durch. So ein ganz kleines bisschen.
Ich glaube, ich habe die Spuren noch einzeln. Wir können da wieder was aufnehmen. Vielleicht singst du ja diesmal mit.
Machen eigentlich, was sind die Namen? Andi, Fefe und Tim? Nee.
Ja, Angie, Fefe und Tim.
Angie, genau. Angie ist raus aus dem Podcast-Game.
Echt, wie ist das passiert?
Die ist abgekanzelt worden. Ja. Die wollte ja nicht mehr. Und der Podcast war, glaube ich, eng mit dem Beruf verknüpft. Und Fefe ist mit Fefe?
Die machen jetzt wieder Podcasts regelmäßig auch. Der Frank hat ja Fefe lange für seine Aufenthalte im Ausland, wo das dann mit dem Podcasten schwieriger wurde, gescholten. Und jetzt ist es wieder, dass sie da auch aktiv Gäste suchen.
Ist das so eine Art Podcast-Nationalismus, was sie da betreiben?
Nationalismus, wieso?
Naja, wenn jemand gescholten wird, wenn er im Ausland unterwegs ist.
Ja, dann können sie nicht zusammen podcasten. Sie haben versucht, das
remote zu machen. Entschuldigung, es gibt eine Rechtsbelehrung, die ist in Australien quasi, also zwischen Australien und Deutschland.
Ja, weil du vom Fach bist, aber das sind ja beides quasi Radioamateure.
Ich dachte, das sind so Elite-Nerds, die können einfach alles, was mit Technik zu tun hat.
Ich meine,
das ist jetzt so kurz davor.
Das ist ja ein sozialer Aspekt und kein technischer Aspekt. Man soll soziale Probleme nicht mit Technik versuchen zu erschlagen.
Na gut, anyways.
Und Tim?
Und Tim?
Macht ihr eigentlich noch was?
Ich habe neulich den neuen Podcast von Huckel mir angehört, weil der auf meiner Mastodon-Instanz aufgeschlagen, also auf der Podcast-Social-Mastodon-Instanz aufgeschlagen ist. Da war ich so,
Der macht diesen Gitarren-Podcast, wa?
Nee.
Nicht?
Nee, der war doch früher bei der Freak-Show dabei.
Okay, das habe ich alles nicht wahrgenommen.
Und dann gab es, also ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber es gab dann so eine Situation auf Twitter, lassen wir es mal dabei wenden. Ich glaube, jetzt ist er nicht mehr bei der Freakshow dabei. Und hat jetzt aber einen Podcast mit
Letty.
Genau, wo sie. Ich höre ja keine Podcasts, deswegen muss ich nur mutmaßen.
Du auch nicht.
Wo sie,
was machen wir denn nicht?
Wo sie quasi so über Krams sprechen, der sie gerade beschäftigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was, glaube ich, auch das war, was die Freakshow ist, was auch das ist, was wir hier machen. Ach nee, stimmt nicht, wir haben ja mal ein Konzept. Entschuldigung. Entschuldigung, da hab ich mich gerade ein bisschen verrannt.
Aber, hast du das Pad noch offen?
Was ist denn mit Tim jetzt? Wir haben ein Pad? Haben wir wirklich ein Pad?
Nein.
Ein Pad
oder ein Pad? Normalerweise schon.
Wo kämen wir denn da hin?
Aber jetzt war das so spontan, dass wir uns vor 3 Wochen verabredet haben für heute.
Echt? Das ist also wirklich.
Aber schon wieder so viel Metageschwafel.
Ja, hallo, aber ich kam, wir sind weiße alte Männer, die podcasten. Was glaubst du denn, was hier passiert?
Ich kam wegen des Vorspanns dazu und muss ja immer noch, bin ja einen Monat lang mit Proktohiliose durch die Gegend gerannt, weil ich...
Proktohiliose, die hat die Sonne aus dem Arsch geschrieben?
Ja, genau.
Okay.
Oh, da altgriechisch gehabt.
Nicht wirklich, aber man deutelt sich so durchs Leben.
Grandios.
Warum?
Weil Konz und Elisa und Elina haben noch einen neuen Podcast rausgebracht und haben mich dann vertrauensvoll gefragt, ob ich ihnen nicht einen Vorspann bastel.
Ey, dieser Vorspann.
Was? Du hast ihn gehört, sagst
also,
du?
Also, es ist so ein klassischer Fall von einerseits, andererseits. Ja? Also ich vermute, sie haben sowas bei dir bestellt und dafür ist es fantastisch. Ich habe mich aber schon gefragt,
ja,
ob das die allerbeste Idee ist. Weil das Podcast-Projekt ist total fantastisch. Also was die ja machen ist, die stecken ja so tief im politischen Diskurs drin, ne wahr? Die stecken ja so tief im politischen Diskurs drin, dass die sozusagen, und das ist, was sie versuchen wollen, dass sie erzählen oder dass sie mal erklären wollen, was ist denn jetzt schon wieder kaputt, sondern wie Politik gemacht wird. Und die fangen gleich ganz weit oben an. Erste Folge geht um die UN. So, mega, mega spannend. Und es sind ja 3, also quasi kompetenteste Personen. Und dann dieser Vorspann.
Ja, bloß
I don't know, weißt du?
Das war genau die Idee, wie ist dieses Irrenhaus von irgendwie lauter Beschäftigten, die dort versuchen, miteinander Dinge auszuhandeln.
Das ist ein klassischer Fall von zu verkopft, glaube ich.
Ich war ja am Anfang auch ziemlich unsicher. Ich habe also der Podcast für euch, damit ihr da reinhören könnt, heißt Dicke Bretter. Wir erzählen es die ganze Zeit und die Zuhörerinnen hatten hier bisher noch gar keine Gelegenheit.
Und läuft, weil das ist ja völlig klar im Chaos-Radio-Feed.
Genau.
Ihr könnt auf chaosradio.de gehen und dann Dicke Bretter hören. Wo sonst?
Aber genau, ich hab mir das halt genauso vorgestellt. So muss ich das anfühlen, diesen Politbetrieb, da irgendwie versuchen, die richtigen Stellschrauben zu finden, dort irgendwie reinzuschauen. Und das ist einmal...
I don't know. Also call me vermainstreamed oder so, aber ich hätte da, glaube ich, eher was das wirklich abbildet gemacht, also was seriöslich anfängt und dann sozusagen abgleitet in dieses clownartige Zirkus-Crescendo.
Dafür sind 30 Sekunden einfach nicht genug, um diese Ideen zu etablieren. Und du sollst.
I bet you, doch. Also ich bin gerade wieder 80 Millionen Fußballtrainer. Apropos, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, das ist gerade meine Lieblingsgeschichte. Man hat ja immer so ein Ding, das erzählt man jedem, dem man über den Weg läuft. Und zwar folgendes. Wir meine ich sozusagen die Leute, die so guter Mittelstand sind, privileged as fuck und sich über die tumben Massen, die Bildzeitung lesen und Fußball gucken, lustig machen. Da gibt's ja dieses Meme der 80 Millionen Fußballtrainer, weißt du, die Leute sitzen vor ihren Fernsehbildschirmen und jeder weiß es besser. Und ich bin natürlich nicht so, ne? Also vom Selbstbild her. Neulich war ich in der Philharmonie, habe dort Kirill Richter gehört, das ist dann, er selber spielt Klavier, aber er komponiert auch und der tritt also in verschiedenen Kontexten auf, aber hat noch so ein Dreimann-Team, das heißt dann das Richter-Trio, glaube ich, also das finde ich schon fancy irgendwie. Da ist dann noch eine Violine und ein Cello dabei. Und das ist so nice Musik. Wir saßen in der Philharmonie, haben die gehört. Und ich saß da und war so, ja, das ist schon ganz schöne Musik, aber ich glaube, es ist eher Kopfhörermusik. Und so wie die das hier aufgestellt haben, das klingt auch schon ein bisschen flach. Also sie hätten das, glaube ich, besser mikrofonieren können, so dass man die Violine sozusagen von der linken Seite hört, das Cello ein bisschen rechts, das Klavier in der Mitte und dann auch den Sound nutzen, den dieses Gebäude ja zu hören hat. Und ich höre mein Gehirn so spult das so weiter, ich trete einen Schritt zurück, höre meinem eigenen Gehirn zu und war so, aha. Das ist die Stelle, wo Markus Richter auch 80 Millionen Fußballtrainer ist. Ich finde es fantastisch.
Die 80 Millionen Fußballtrainer hatten ja zwischendurch auch umgesattelt. Das war ja
Pandemie-Experten und so weiter. Nee, aber das Ding ist ja, man sagt, man denkt ja immer sozusagen, man selber sei nicht so. Hast du dich auch schon mal dabei ertappt, 80 Millionen Fußballtrainer zu sein?
Nie, weil mich diese ganze Mainstream-Unterhaltung gar nicht so anzeigt.
Das hat ja nichts mit Mainstream zu tun. Das ist ja, das reicht ja, dass es irgendwas ist, wo andere Leute qua Berufung und Routine sehr viel mehr Ahnung haben als du. Und du kommst halt hin und guckst oder hörst oder liest oder irgendwas an und hast dann so ein Bauchgefühl. Sondern aufgrund dieses Bauchgefühls weißt du es sofort besser und hast das Gefühl, also da könnte man doch.
Naja, das ist halt Nerds, ne? Ich meine,
Entschuldigung, ne?
Wir haben das gesehen bei den Wahlen, ne? Wenn irgendwie der klassische Nerd ankommt, das kann man ja irgendwie elektronisch bestimmt irgendwie alles noch optimieren, wie dieses Elend auszählen, bis der CCC dann irgendwann sagen musste, ja, nee, aber dann verlieren wir ja.
Nee, also ja, wir sprechen.
Ich sehe das Pattern ja schon, was du meinst.
Wir sprechen gleich noch mit dem Pressesprecher, Dirk Engling, aber ich meine sozusagen wirklich sich selber dabei zu erwischen, auf dieser Position zu stehen.
Ich weiß nicht, dafür habe ich in den meisten Fällen zu viel Imposter-Syndrom bis zu einer bestimmten Schwelle und dann kommt es dann erst. Aber dann ist auch, wenn ich mir schlechten Code angucke, dann ist eher so vorher immer schwenkt es dann um zwischen, oh mein Gott, ich bin viel zu blöd zu begreifen. Wahrscheinlich dieser Code irgendwie 20 Größenordnungen geht über meinen Kopf, bis dann irgendwann so, oh mein Gott.
Nee, aber das, also ich habe das Gefühl, du scharmentelst so ein bisschen einfach drum, weil Code ist ja tatsächlich dein Metier. Verstehst du? Das machst du ja beruflich.
Ja, aber nicht alle Felder.
Das ist trotzdem nicht. Ich meine eher so, wo, also lass mich mal, woran kennst du dich vielleicht nicht so gut aus?
Grillen?
Aufzucht von seltenen niederländischen Tulpen?
Okay.
Und dann kommst du halt an und dann steht da so und dann denkst du, ja, eigentlich müsste man die Töpfe doch ein bisschen weiter auseinander. Hast du sowas gar nicht? Liebe HörerInnen, helft mir aus, schreibt uns eure Momente, wo ihr 80 Millionen Fußballtrainer wart. Und ich schwöre bei Gott, wenn ihr alle so anfangt wie Erdgeist und sagt, ja hier, und das dann so wieder so spinnt, dass es dann doch ein positives Licht auf euch wirft. Nein, ich möchte eure 80 Millionen Bundestrainer-Momente haben. Apropos HörerInnen, vielen lieben Dank. Nach der letzten Sendung nämlich, wo ich auch so ein bisschen geklagt habe, habe ich gleich zwei Geschenke bekommen. Das ist fantastisch. Ich habe auf meiner Amazon-Wishlist, habe ich mir mehr die lange Jahre brach lag, habe ich mir so teure Werkzeuge hinterlegt, weil ich dachte, irgendwann reitet es dich mal und holt sie. Und tatsächlich sind die mir, und ich glaube, tatsächlich am meisten ursächlich aufgrund der letzten Ohm-Folge zugesendet worden. Dafür vielen lieben Dank.
Hast du denn sonst über den Zustand deines Mopeds irgendwo im Radio oder im Blog erzählt, dass da Leute davon wissen konnten?
Naja, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich sozusagen die Geschichte mit dem Moped der Trigger war, sondern ich glaube, ich kann mir vorstellen, es war eher dieses sozusagen, hallo, mein Name ist Markus Richter, ich spreche im Mikrofon und würde mich ab und zu über eine Belohnung dafür freuen. Ich glaube das, und das habe ich tatsächlich auch in einem anderen Podcast gemacht. Und ich vermute, mindestens einer der Schenker, und ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich mir nicht sicher bin, wie viel Öffentlichkeit da gewünscht ist, hat es auf mehreren Kanälen gehört.
Oh.
Aber ich glaube, das war sozusagen der ausschlaggebend. Ausschlaggebend, ja. War auch wieder eine schöne Lektion im der Kauf von Hardware zieht den Kauf von Hardware nach sich. Weil ich dann festgestellt habe, dass für die beiden Dinger, die mir geschenkt wurden, brauche ich noch einen Adapter. Aber so ist das halt ein Profi-Werkzeug. Den habe ich jetzt aber auch. Und jetzt kann ich schrauben. Jetzt fehlt mir noch eine Sache und dann,
was hast du da anlockt?
Ganz kurz Motorrad. Es geht um Drehmomentschlüssel.
Mhm.
Ja? Drehmomentschlüssel sind also Werkzeuge, wo du eine Nuss reinschraubst, heißt das, glaube ich. Und die machen dann Ritsch, wenn du eine bestimmte Kraft aufgewendet hast. So, und die gibt es in Spannbreiten. Ja? Die haben dann so ein Drehding unten dran, wo du die Stärke einstellen kannst, wo das Ritsch-Ratsch macht. Und die sind halt so teuer, weil die diese Auslösung, das ist halt sozusagen Feinmechanik und wenn die aus billigem Material gemacht wird, dann geht das schnell schief. So, anyways, ich habe also mir ein Werkstattbuch für mein Motorrad, weil das Motorrad so alt ist, ist das ein zusammenkopierter Haufen Blätter, der 100 Euro gekostet hat. Also, ja, fantastische Geschichte, ey. So, und dann habe ich sozusagen rausgefunden, wie ist die Spannbreite der Newtonmeter, die ich brauche für meinen Drehmomentschlüssel. Und der ist literally so, dass man den nicht in einem Modell kaufen kann. Der geht von 3, glaube ich, bis 120.
Vielleicht ist es ein geheimer Deal mit der
Drehmomentschlüssel. Ja, das. Maybe. Das würde einiges erklären. Das würde einiges erklären. Ja.
Da bin ich großer Freund davon, mein Moped ist elektrisch und da gibt es einfach nur hinten am Motor Strom oder keinen Strom.
Ja. Ich habe ja ein Elektroauto bestellt letztes Jahr. Vielleicht kommt es jetzt bald.
Elektroauto, das hört sich an wie in der DDR.
Es ist wirklich so. Du rufst einmal an und so, ja, da können wir nichts machen. It's not in our hands. Und naja.
Du hast auch schon ein Telefon für zu Hause bestellt.
Obwohl
für unsere Nicht-DDR-Bürgerinnen unter den Hörerinnen müssen wir vielleicht erklären, dass es so zu DDR-Zeiten Running Gags gewesen sind, dass die Versorgungslage so ausgesehen hat, dass man sich seinen Trabant so 15 Jahre im Voraus bestellt hat, bis der dann irgendwann zugestellt wurde und einen Telefonanschluss in seiner neuen Wohnung auch üblicherweise 1,5 bis 2 Jahre Vorlaufzeit hatte, wenn man überhaupt einen bekommen hat.
Also der Gag geht so, wenn du geboren wirst, bestellen deine Eltern für dich das Auto und das Telefon und dann wettest du darauf, was zuerst kommt.
Puh.
Und auch vor der Rente passiert.
Und dann, nee, da kann ich den Trabi nicht abholen, da kommt Telefon.
Genau. Ja. So, möchtest du auch noch ein bisschen vom Thema ablenken, vom eigentlichen?
Was ist denn das eigentliche Thema? Hattest du dich auf was geeinigt?
Ja, hatte ich schon, aber die Frage ist, willst du davon ablenken?
Ob ich noch über meine Baumscheibe ranten soll?
Ja, bitte. Also bitte. Also solche Menschen. Mögen die Ohren klingeln und die Arme beim Händewaschen runterrutschen. Ärmel.
Ja, ich bin ja Pate für die Baumscheibe vor dem Wohnhaus, in dem ich wohne. Und kümmere mich da seit, keine Ahnung, jetzt 10 Jahren, gieße immer schön die Bäumchen und habe mir dann einmal mit so ein bisschen Holz aus dem Baumarkt die Baumscheibe so mit noch eine Abtrennung nach draußen, damit nicht die Hunde drüber latschen und keiner drüber stolpert. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen so über die Jahre ein bisschen Erde reinzumachen, das alles zu pflegen, dass es halt ein bisschen Quell der Freude ist, wenn man da die sonst tristen Baumscheiben da anguckt. Und jetzt habe ich dieses Jahr dann mal angefangen, die ersten Pflänzchen reinzustecken.
Ich muss kurz fragen, heißt das Baumscheibe, weil da früher mal ein Baum stand und jetzt nur noch eine Scheibe da ist von der Wurzel? Oder heißt das so, ist das sozusagen dieses Viereck, wo ein Baum drin steht?
Das ist ein Viereck, in dem der Baum drin steht. Der heißt irgendwie Baumscheibe nach Grünflächenamts Lingo. Genau. Und als ich dann jetzt angefangen habe, die ersten Pflanzen reinzustecken, fehlten dann plötzlich 2. Ich habe mir erst nichts bei gedacht. Und dann war ich beim Holländer, habe irgendwie groß Auto vollgepackt und wieder neue gepflanzt. Und dann,
Holländer, so eine Art Mediamarkt in Berlin für Pflanzen.
Hoho, danke fürs Erklären. Und dann habe ich wieder reingeguckt, da war plötzlich wieder die Hälfte der Pflanzen draußen, als ich morgens aus dem Haus kam und war so, wow. Dann habe ich auf den Kalender geguckt, gedacht, okay, vielleicht hat irgendeine Potzau auf dem Weg zu seiner Mama jetzt noch schnell einen Mamatags Blumen auf dem Weg schnell. Mhm. Und dann habe ich wieder noch einen Strauß wie 6 Blumen wieder verbuddelt. Und als ich heute Morgen rauskam, fehlten dann von den insgesamt 16, die da drin waren, fehlten dann 10 Stück, die da irgendjemand ausgebuddelt hat. Und jetzt ein bisschen Puls jetzt auch gerade hierher gefahren, weil es einfach so, wer tut sowas? Und vor allem, wie muss ich jetzt meine eigene Einstellung gegenüber Pazifismus und Überwachung noch
ich wollte gerade fragen, wie schnell denkt das Gehirn dann, vielleicht soll ich eine Videokamera an der Haustür aufhängen?
Ja, Oder was, ich habe nachgedacht, mir einfach hier diese, oh Gott, was hat Apple, diese Überwachungsfunksteinchen, ob ich die vielleicht in die AirTags
heißt. AirTags an die Blumen?
Wir können da unten in die Wurzel, ins Wurzelwerk einfach reinmassieren. So, man fängt ja an, dann so, boah, kann ja nicht sein, was für ein feiges, hinterhältiges Ding, auch um wieder dreimal dieselbe Baumscheibe zu beklauen und
Die eine Frage, die mich wirklich interessieren würde, ist das wirklich ein Mensch? Also dann shame on him, oder ist das vielleicht ein Tier?
Nee, das ist echt sauber ausgebuddelt.
Ach, wirklich?
Ja, das ist, da sind die Löcher noch alle zu sehen, das ist nicht,
Also nicht so abgerissene Blümchen, nein, sondern wirklich die.
Da fehlt mit Wurzeln einfach die ganze Pflanze fehlt.
What the fuck?
Und es ist noch ein Loch drin. Und vor allem ist es keine Erde ringsrum, sondern die wurde rausgezogen, die Erde wurde abgeklopft und, Es liegt nicht irgendwo jetzt.
Das stimmt.
Es war nicht schnell rausgerupft, sondern es scheint irgendwie professionell irgendwo reingetan und weggeschleppt worden zu sein.
Aber ist das ein Business?
Die kosten, keine Ahnung, 1 Euro oder vielleicht, also die teuren kosten vielleicht so 2. Das ist einfach, nee. Das ist nicht mal, dass du dann wie viel Geld sparst dafür, dass du, das ist einfach eine Bagatelle, außer dass es viel Ärger ist. Dass bei, da wohnen auch Kinder in dem Haus, die sich da mal freuen und sind natürlich auch genauso schockiert. Aber gut, dass ich dann hier mal in meinem gerechten Volkszorn Luft verschaffen
darf. Also, wenn ihr einen Blumendieb in so einer Situation erwischt, der hat, also. Mein Vater hat einen unanständigen Spruch gesagt, aber den wiederhole ich jetzt im Radio nicht.
Okay, dann erzählst du mir nachher beim Kaffee.
Erinnere mich dran. Aber außerdem ist heute hier Pressesprecher des Chaos Computer Clubs, Dirk Engling. Entschuldigung.
Darf ich die alte Stimme behalten oder muss ich?
Nee, bitte nicht. Bitte nicht in den PR-Samti-Modus abgleiten. Nee, ich fand es tatsächlich ganz interessant, weil du warst neulich im Bundestag.
Ja.
Und das finde ich interessant, weil wenn man sozusagen Medien verfolgt, dann hört man ab und zu also in abgewandelter Form den Terminus bei einer Expertenanhörung im Bundestag. Und dann sagen, wird so getan, als wären da Experten, hätten halt den Bundestagsmitgliedern gesagt, so und so läuft das fachlich bei dem Thema. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt, dann kann man sozusagen, dann kriegt man schon mit, okay, es gibt so eine Art institutionalisiertes Ding, dass zu bestimmten Themen ExpertInnen eingeladen werden und das machen die Parteien, also jede Partei lädt ExpertInnen ein und dann ist es immer schon so, die FDP lädt den Banker ein und die Linke eher jemand, der den Kapitalismus anzünden würde, aber halt immer fachlich begründet, ne? Also sagen Ausrichtung, aber fachlich begründet. So, jetzt warst du in Rolle eines Experten im Bundestag. Warum? Fangen wir mal ganz vorne an. Warum? Welches Thema wurde verhandelt?
Das Thema ist, gab ein vordergründiges und ein akutes Thema. Das akute Thema, mit dem sie auch versuchten, möglichst viel Pressebums zu erzeugen, war Thema ChatGPT. Und das größere Thema war dahinter, wie stellt sich der Bundestag in Zukunft vor mit den EU-Regulierungsbestrebungen, die jetzt im AI-Act, AI für KI, ne, eingezogen werden sollen und ob es dort realistische Wege gibt, dort irgendwie für die Bundesrepublik mit das regulatorisch zu begleiten.
Warte mal, haben wir in der letzten Folge über KI gesprochen? Ja, ne?
Ich glaube nicht.
Es ist so komisch, ne, weil die letzte Folge ist so kurz her in Ohm-Dings, dass ich nicht genau weiß, okay. Also auf jeden Fall kann ich, wir haben eine aktuelle Folge Rechtsbelehrung, weil den AI-Act müssen wir, glaube ich, jetzt nicht auseinandernehmen. Nee. Es gibt eine Folge Rechtsbelehrung zum AI-Act und es läuft ein bisschen unter der Rubrik Too Little Too Late, aber immerhin. Dazu haben die eingeladen. Ist das dann, wer lädt da, also erstmal sozusagen nicht, welche Partei hat dich konkret eingeladen, sondern wer lädt da ein im Sinne von, ist das der Bundestag, der einlädt? Oder ist das, es gibt ja auch so Fachkommissionen, also wie muss man sich das vorstellen? Ist das so eine kleine Unterabteilung von Bundestagsmitgliedern oder ist das, der Bundestag lädt ein?
Das ist schon der Ausschuss. Das war dann Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Gibt ja eine eigene Technikfolgenabschätzungsbüro im Bundestag. der genau dafür da ist, beauftragt werden kann, könnt ihr mir erklären, also so ungefähr, was der CCC macht, aber angesiedelt direkt im Bundestag mit Wissenschaftlerinnen, die da arbeiten und dann immer wieder auf Nachfrage teilweise juristische, teilweise technische Expertise einzusammeln.
Warte mal, das ist also eine vorgelagerte, ein vorgelagertes Gremium, da sitzen gar keine MdBs drin.
In der Anhörung saßen ganz viele MdBs drin und auch erschreckend gut vorbereitete, was ich bisher nicht so erlebt.
Ja. Dazu kommen wir gleich. Okay, also es gibt also den Ausschuss, der kümmert sich um die Aufarbeitung und der lädt dann externe ExpertInnen ein.
Und angeleiert hat es ursprünglich die Linksfraktion, brauchte dann aber nicht viel Überzeugungsarbeit, um die anderen Fraktionen davon zu überzeugen, dass dieser Ausschuss gewollt ist. Und dass es dieser Ausschuss, den gibt es für diverse Themen. Es gibt den Kulturausschuss, der sich dann auch um kulturelle Fragen, es gibt Finanzausschuss, es gibt Verteidigungsausschuss, das ist tatsächlich Aggregation von MdBs mit bestimmten Themenschwerpunkten. Mhm. Und im Rahmen dieses Ausschusses gibt es dann immer wieder Expertenanhörungen, wo eben Experten angehört werden sollen, dass alle Fraktionen denen Fragen stellen können, um sich dann über dieses Thema zu informieren und eine Meinung zu bilden, die sie dann zurück in die Fraktion und ihren Wahlkreis tragen. So ist es grob gedacht. Und da dieses Thema KI ja diverse gesellschaftliche Bereiche jetzt berührt, wird es dann demnächst auch im Kulturausschuss nochmal auch zum selben Thema eine Anhörung geben. Und eigentlich geht es ja generell um KIs, aber ja.
Aber jetzt erstmal der Ausschuss und der hat eingeladen.
Genau.
Nämlich, wer hat dich eingeladen?
Eine der MdBs aus einer Fraktion, mit der wir ab und zu tun hatten, sowieso hatte dann mit einigen Mitgliedern des Sprecherteams vom Chaos Computer Club zu tun gehabt. Und am Ende habe ich, weil ich in Berlin wohne, das kurze losgezogen und durfte dann selber
fragen. Nein, stopp. Wer hat dich eingeladen?
Wer mich eingeladen hat?
Nicht du wurdest eingeladen, sondern der Chaos Computer Club wurde angefragt, schickt mal jemanden.
Genau.
Okay, von wem?
Das war die Linksfraktion. Die
Linksfraktion, okay.
Genau, und eigentlich...
Ich will es so genau wie möglich machen. Wie sieht so eine Einladung aus? Kriegt man dann einen Zettel, da steht drauf, schickt man jemand, der was zu KI sagt? Oder kriegt man dann hier sind 18 Fragen?
Na, dazu muss man erst wissen, wie dann in dem Ausschuss, in diesem Expertenanhörung dann genau das
Ping-Pong funktioniert.
Aber
das ist ja nicht, was passiert. Also... Zum Verständnis ist es bestimmt gut, aber wenn es dich ereilt, weißt du das nicht. Du kriegst ja irgendwie ereilt dich eine Einladung. Wie sieht die aus?
Genau das wollte ich gerade erklären. Das verstehst du erst, wenn du weißt, wie ungefähr dort das Frage-Antwort-Spiel mit den Expertinnen aussieht.
Erdgas, versteh doch. Wenn du die Einladung bekommst.
Ich weiß ziemlich genau, wo ich hin möchte.
Ja, aber.
Du wirst ja nicht wie Schöffnendienst, wo du plötzlich irgendwie den Brief bekommst und dahin musst, sondern du hast ja im Vorfeld schon mit den Fraktionen zu tun und erklärst denen in lauter Hintergrundgesprächen schon Dinge und dann holst du und sprichst mit anderen Menschen, die da vielleicht näher im Thema drinstehen. Und irgendwann wird dann einfach von der Fraktion, die gehen dann zum Bundestagsausschuss, zu dem Sekretariat, das ist dann einfach nur eine Formfrage, und sagen, diese Person würden wir da gerne einladen, per Personalausweisnummer und fertig. Das heißt, das machst du vorher mit der Fraktion klar. Die meisten ExpertInnen sind von den Fraktionen auch bestimmt. Und nach den Vorgesprächen, wir waren irgendwie 4 Wochen lang am Telefonieren mit dem Büro, auch mit den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen dort in der Fraktion, war dann irgendwann noch klar war, dass als klar war, ja, der CCC macht das, setzt sich damit rein, war dann danach nur noch irgendwie eine Formsache, wer hat Zeit an dem Tag. Dann haben wir gesagt...
Keinen formalisierten Vorgang. Nein. Also, weil ich kenne das, also ganz anderes Thema, aber sozusagen, um den Unterschied, nachdem ich jetzt eigentlich fragen wollte, klar zu machen, wenn ich mich für eine Bühnenmoderation, also wenn man eine Bühnenmoderation macht, dann gibt es manchmal auch sozusagen, man hat vorab Kontakt, man kennt sich schon und so weiter und so fort, aber der eigentliche Vorgang, ich werde als Moderator engagiert, läuft so, also bei den meisten Fällen, wo es irgendwie um Gelder von öffentlichen oder semi-öffentlichen Stellen geht, du musst dann ein Angebot schreiben. Und in dem Angebot steht dein Preis drin und dann wird das Angebot halt entschieden. Und dann kriegst du halt irgendwann, wenn du das sozusagen beste Angebot gemacht hast, kriegst du halt eine offizielle Auftragsbestätigung. Aber es gibt halt sozusagen, also eigentlich ist alles klar, aber der öffentliche Weg verändert das dann nochmal ein bisschen.
Alles klar, es gibt kein Geld, ne? Also ich sitze dort einfach.
Darum ging es mir gerade gar nicht. Es ging mir darum, dass du natürlich sozusagen manchmal vorher schon mit Leuten gesprochen hast, dass aber dadurch, dass so eine Dinge einen offiziellen Weg haben, sich manchmal noch ändern.
Okay, du meintest aber auch anfangs, die FDP schickt dann den Banker und das ist genau, was passiert. So,
du bist FDP, also ein Banker? Wait, what?
Ein Lobbyist ist das Wort, nach dem du suchst. Ein Lobbyist ist das Wort. Wir haben ja, wie der Titel dieser Sendung ist ja wie immer.
Orale Humanmanipulation.
Genau, das ist quasi, was ein Lobbyist macht. Der wird dann von der Fraktion, die dort zu bestimmten Interessensgruppen ganz gute Kontakte haben, aufgefordert, in solchen Anhörungen sich reinzusetzen.
Das ist andererseits auch wieder ein bisschen enttäuschend, dass da nicht so ein Brief aus handgeschöpften Büttenpapier mit so einem Prägesiegel vom Bundestag ankommt und sagt, sehr geehrter Herr Chaos Computer Club, Sie sind eingeladen, sich unter dem Vollmond einzufinden. Na gut, okay.
Ja, es kam dann auch eine E-Mail irgendwie ganz offiziell von dem Büro, die diesen Ausschuss da üblicherweise begleitet. Und es ist dann auch echt viel Mails hin und her gegangen, war ich ganz froh, dass das keine Briefe gewesen sind.
Aber da sozusagen weiß man also auch schon wieder. Ja, also quasi, das finde ich immer sozusagen also faszinierend zu lernen, aber auch so ein bisschen deprimierend. Das heißt also auch, ne, die Expertinnen, die in so einer Ausschussanhörung sitzen, sind halt nicht irgendwelche Leute. Also da macht sich nicht jemand die Gedanken, guckt, wer hatten gerade was Wildes zu dem Thema zu sagen oder was Berechtigtes, sondern man kennt sich halt schon.
In vielen Fällen ja. Und dann ist es immer, weswegen ich ja die ganze Zeit darauf drängen wollte, wie es dann in diesem Ausschuss wirklich aussieht, in der Sitzung, weil das ist der spannende Teil, dass üblicherweise Fragezeiten alloziert werden. Das heißt, jede Fraktion darf drumherum in einem Zeitschlüssel Expertinnen befragen und meistens befragen sie natürlich ihre Expertinnen, die sie dahin gelotst haben. Mhm. Mich haben dann, weil es eine ganz besondere Sitzung war, eine besondere Anhörung, wo wir nachher zu kommen, haben mich quasi auch Vertreter aller Fraktionen befragt. Hast du normalerweise nicht so. Normalerweise fragt dann irgendwie die FDP ihren Banker, sag mal, was sind deine Einschätzungen? Und dann versuchen die es auf jeden Fall zu Protokoll zu nehmen.
Und das ist Zeit, also quasi die FDP hätte dann 10 Minuten Zeit, ihren Banker zu befragen. Und dann können die, das ist nicht Anzahl der Fragen oder Themen oder sowas, wird einfach gesagt, ihr habt 10 Minuten und das muss dann sitzen.
Genau, das ist dann meistens so ein Round Robin, da werden die Fraktionen nach Stärke, glaube ich, sortiert und dann werden die.
Was ist ein Round Robin?
Heißt einfach so im Kreis durch, alle Fraktionen dürfen nach ihrer Stärke und dann gibt es meistens so 3 Minuten und dann 1 Minute und dann 1 Minute, also in mehreren Kreisen und mit der Zeit kannst du als Fraktion alles machen, was du möchtest, aber meistens wollen natürlich die Fraktionen, die Experten, die sie dahin gelotst haben, auch gerne mit ihrer Meinung dort nochmal zu Protokoll gegeben sehen.
So, jetzt möchte ich mal, bevor wir darauf eingehen, was dann da wirklich vor Ort passiert ist, nochmal, du hast ja gerade schon angedeutet, du hast dann den kürzeren Strohhalm gezogen. So, ohne dir sozusagen auch zu nahe treten zu wollen, ist jetzt Expertise zu KI nicht das Thema, wo ich dich zuallererst einordnen würde. Ja. Wie entscheidet ihr im Club dann, wer da landet und was nimmt der mit oder die?
Na, das hat so ein bisschen was von Neulehrertum. Du kannst dich da reinsetzen und könntest eigentlich auch mit Informationen, die du dir am letzten Abend angelesen hast, könntest du da eigentlich auch reüssieren. Das reicht meistens. Aber
das wirft kein gutes Bild auf diese Ausschusssitzung.
Meistens, sage ich. In dem Fall ist es so, dass ich im Vorfeld natürlich, also ich habe im Freundeskreis diverse Freundinnen, die in dem Thema seit ewig drinstecken, die da viel Firmen mit aufgemacht haben, gerade auch erfolgreich damit sind und habe irgendwie einen ziemlich guten High-Level-Blick auf die aktuellen Entwicklungen in wie allen Bereichen von, was man irgendwie unter KI zusammenwirft, also größtenteils, was einfach trainierte Netzwerke sind, also sprich Computerstatistik und Computerlinguistik, begleite ich ja schon eine Weile und habe damit ein ziemlich gutes High-Level-Bild gehabt, aber wirklich mich, dass ich mich da jetzt unbedingt selber sitzen musste, ist ja, du musst ja diese dein persönliches Interesse immer runterdampfen, um zu destillieren, was dann jetzt gesamtgesellschaftlich das bedeutet. Und das ist dann, muss man ganz doll aufpassen.
Also laut CCC.
Dann muss ja, man, dass man dann nicht plötzlich verschwafelt und dass man dann nicht irgendwie partikular Nischeninteressen an den aktuellen Softwareständen dann nach vorne trägt, was lustigerweise dann andersrum passiert ist. Dass so die ganze Kritik, die gerade an ChatGPT 4, also ne, Versionsstand 4 von diesem ChatGPT, der ja immer weiter noch antrainiert und weiter korrigiert wird, da gab es ja ziemlich viele Anekdoten, die man immer über die Jahre hört. So, guck mal, diese automatische Übersetzung, die hat dieses eine Wort, die Menschen werden auf ewig überlegen sein, so bis dann in der nächsten Version das ausgebügelt ist. Ja, immer ganz doll vorsichtig sein, dass man sich da nicht zu schnell...
Sie schweifen ab.
Ja. Danke. Aber also. Tatsächlich hab ich dann auch, ohne dass ich davon wusste, natürlich mir die ganzen, das geleakte Modell da von Meta / Facebook, gab ja einen Torrent, konnte man einfach runterladen und bei sich dann auf seinem eigenen Computer mal dieses
Sprachmodell. Nee, warte, stopp. Du erklärst gerade schon, was du gemacht hast, als feststand, dass du derjenige bist, der da hingeht. Meine Frage war aber erstmal.
Nee, das war schon vorher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann komplett überrumpelt gefühlt habe, aber hätte andere Themen gegeben, zu denen ich mich wohler gefühlt hätte, Auskunft zu geben. Und normalerweise reicht, sich das am Tag davor anzulesen und das mit der generellen Einstellung des CCCs zur Republik und zur Welt, das dann zu
verknoten. Das wollte ich gerade fragen. Also die Position, die man da als CCC-Typ hat, der dann da sitzt, ist halt insofern hartes Wort, also vielleicht zu hartes Wort, aber austauschbar, weil KI nur eine weitere Digitaltechnik ist, wo bestimmte Grundsätze gelten sollten, die eigentlich auch für alle Dinge, wann immer Digitaltechnik ins Leben kommt, gelten. Also Transparenz, Nachvollziehbarkeit, keine Ahnung, Gerechtigkeit, Datenschutz, Dingsbums, Pipapo. So kann man sich das so vorstellen?
Ja, prinzipiell passt das.
So und der Prozess, also der Prozess war sozusagen so, ihr habt beim Club ein Sprecherteam und dann wurde geguckt, wer wohnt am nächsten dran, der muss es machen.
Ja, von denen, die dann im Sprecherteam übergeblieben sind, haben wir meine zu zweit/dritt noch vorbereitet. Mhm. War dann einer aus Hamburg dabei und einer mit irgendwie frischem Kind. Und da war dann die Person aus Hamburg wollte dann früh morgens um 9 Uhr nicht in Berlin dann irgendwo schlecht ausgeschlafen da.
Das war also eine Sachzwangentscheidung.
Das war dann eine Sachzwangentscheidung und dann habe ich mich dann.
Aber bis jetzt hast du ja erzählt, man beantwortet dort Fragen. Wie bereitet man sich dann darauf vor? Ist wie auf so eine Klassenarbeit lernen. Du nimmst dir alle wichtigen Punkte, schreibst sie auf einen Zettel, lernst sie auswendig und dann
geht
den Rest schütteln.
Besteht aus drei Teilen. Das eine ist tatsächlich ein Impulsvortrag, den man am Anfang halten darf. Da steht, dass man drei Minuten Zeit hätte. Nach 4 Minuten ist dann der Ausschussvorsitzende schon ziemlich am Mikrofon abdrehen, wenn du das nicht schaffst.
Hat er wirklich so einen Regler?
Die Uhr, die du siehst, die blinkt dann schon echt deutlich rot, flickert tatsächlich hektisch und der Vorsitzende des Ausschusses räuspert sich dann schon hart und irgendwann grätscht er dir rein und sagt, ja, danke schön, jetzt sind wir schon eine Minute drüber und dann müssten wir jetzt auch mal zu, den Satz lasse ich
sehen. Aber er hat keinen Regler.
Doch, am Ende haben sie auch noch, hat er aber nicht benutzen müssen.
Okay, gut. Okay, also ein Impulsvortrag?
Mhm. Genau, also den Impulsvortrag habe ich natürlich vorher ausgearbeitet.
Der Impulsvortrag ist dann zu einer konkreten Fragestellung oder ist sozusagen der Austausch beschäftigt sich mit dem Thema KI? Sag mal was dazu.
Genau.
Okay.
Also noch ein bisschen präziser, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Zweiter Teil ist dann, dass man mit der Fraktion, die einen eingeladen hat, die laden dich ja ein, um ihre kaum als Frage kaschierte Einleitungsdeklaration unterbringen zu können. Das heißt, die Fraktion selber will ja auch ein paar Fakten in der Präambel ihrer Frage etablieren, damit die auch zu Protokoll.
Also quasi elaborierte Version von finden Sie nicht auch, das?
Ja, so ungefähr. Mhm. Dann natürlich kommen danach Nachfragen auch von den anderen Fraktionen, die dann ja rundum auf bestimmte Dinge nochmal selber nachbohren können und vielleicht wirklich Interesse da haben, sich darüber zu informieren und die da muss man dann tatsächlich in dem Thema einigermaßen drinstehen, aber es ist auch total in Ordnung zu sagen, weiß ich nicht, oder ich hatte irgendwie eine Situation, wo neben mir der Herr von der Technikfolgenabschätzungsbüro da saß und so alle vier Punkte, die ich dann auf die Frage, die einer aus der SPD-Fraktion, glaube ich, gestellt hatte, hat irgendwie alle vier Punkte genauso erzählt, weil die, okay, ich schließe mich vollumfänglich dem Vorreden an und muss dann weitergeben, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann nicht einfach in den Lobby-Modus geht und schwafelt.
Ich wollte gerade sagen, wird das gutiert, dass man sozusagen das in solchen Momenten macht oder ist auch von anderen Expertinnen eine Strategie, jede Gelegenheit zur Rede vollumfänglich auszunutzen?
Je nachdem, wo sie herkommen, sind andere Expertinnen immer mit dabei gewesen, vollumfänglich. Gute Frage, ich versuche mal eine andere zu beantworten. Okay. Kam dann auch teilweise genau, wie man sich das vorstellt. Okay. Dass die neben mir saßen noch Expertinnen, Expertin von dem KI im Einsatz e.V. oder so in der Richtung, den genauen Namen vergessen.
Jetzt ist es ja so, das sind ja alles Menschen, die da sitzen. Das vergisst man ja auch manchmal und manchmal fühlt sich auch tatsächlich so an. Jetzt, ich habe nur eine Vergleichsmöglichkeit. Ich habe mal eine Veranstaltung mit SchülerInnen beim Bundespräsidenten moderiert. Und das war letztlich, war das sozusagen halt eine offizielle Person trifft auf SchülerInnen. Das war nicht mein erstes Rodeo und wird hoffentlich auch nicht mein letztes gewesen sein. Aber es war qua Institution schon aufregend. Also da, ich hatte da Lampenfieber so, ganz klar. Und das ist auch was, das ist halt auch eine besondere Situation. Mhm. Wie ist das für dich? Bist du so, ja, fuck this shit, irgendwie, ich bin vorbereitet, darüber rede ich? Oder, und da stelle ich mir, ich kann mir das in beiden Situationen schlimm vorstellen. Das eine ist sozusagen, du weißt, du hast 3 Minuten und musst sozusagen auf ein oder wahrscheinlich mehrere Punkte machen. Und das andere ist, du wirst halt jetzt was gefragt und du bist ja nicht für dich da, sondern du stehst ja sowohl für eine Position in der Gesellschaft als auch für den Club. Wie aufgeregt warst du?
11. Also, das eine ist ja, dass 3 Minuten sind echt verdammt wenig Zeit, vor allem wenn man nicht ablesen möchte. Ja. Und das merken alle, wenn du da einfach deinen wohlvorbereiteten Text runterliest. Deswegen habe ich versucht, einen ausgearbeiteten Text in der Hand zu haben für eine eventuelle Veröffentlichung und dann mir daraus Stichpunkte zu extrahieren mit irgendwie so ziemlich allen wichtigen Punkten. Und neben den Dingen, die du gesagt hast, kam mir ja noch mit dazu, dass ich einfach persönlich auch total wichtig finde, dieses Thema von Menschen, die dann über dieses Thema möglichst viel wissen, dass die Entscheidung treffen. Also ich möchte auch, dass wo ich die Gelegenheit habe, noch an kleinen Stellschrauben zu drehen, ich weiß nicht, wie wirkmächtig ich da bin, aber dafür zu sorgen, das zu kontextualisieren, dass nicht die Politikerinnen, die da eingeladen haben, haben ja üblicherweise in ihrem politischen Wirken wenig Dinge außer verbieten oder einmal full embrace nehmen und fördern. Und mir war ganz doll wichtig, weil ja das Thema war ja eine Einladung bezüglich wie steht die Bundesregierung und wie steht der Bundestag zu den EU-Regulierungen der EU. Den KI-Regulierung der EU. Hörst du dann schon raus, okay, wir haben hier gerade nur die Möglichkeit zu verbieten und zu regulieren, weswegen ich ganz dringend wollte zu sagen, aber als EU könnte man auch jetzt ganz im Gegenteil zu was 98 passiert ist, als das Internet dort über die Bundesrepublik geschwappt ist und der Bundestag das komplett ignoriert hat und teilweise auch immer nur von einem rechtsfreien Raum und irgendwie Hort der Gewalt und Bombenbauanleitung
Aber das heißt, du warst sozusagen nicht nur qua Situation aufgeregt, sondern auch noch sozusagen besorgt darum, deinen Impact zu machen, bei dem du wusstest, dass er sozusagen, man muss es fast schon sagen, subtil ist, weil er eben sozusagen über Verbot oder Embrace hinausgeht.
Und dazu ist es, normalerweise ist es ja, man kommt irgendwo, ich saß ja in anderen Ausschüssen, als es um Cybercrime ging und die Vorbereitung üblicherweise ist so, die Leute, die da drin sitzen, sind nicht immer freudig dabei. Die wurden dann teilweise da aus ihren Parteienproports dahin geschickt und mussten dann da sitzen und haben geschaut, wie ist denn eigentlich generell Parteimeinung dazu? Haben wir nicht, hätte ich jetzt ausarbeiten müssen, keine Ahnung. Wie ist das Bauchgefühl? Wir sind eine Law-and-Order-Partei und müssen deswegen und wie ist das Bauchgefühl bei anderen Parteien? Sodass du üblicherweise dort auf wenig Kompetenz und auch wenig Willen triffst, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Das ist genau diese Art von Sitzung, die ich meinte, dass man selber einfach nur Tag vorher nochmal über einen Handzettel drüber lesen muss und dann ganz genau weiß, was man erzählt. Man weiß aber auch, wie viel Impact man hat. So meistens gar keiner, weil dann gibt es meistens dort irgendwie eine Person, die dort diese Gesetzesvorlage schon ausgearbeitet hat und dann diese Anhörung einfach nur noch als
Proforma quasi.
Genau, Proforma hinterherführt und dann wird das Protokoll gegeben, dann gibt es das Häkchen an Zivilgesellschaft, wurde angehört, Expertinnen wurden angehört und können stolz vor sich hertragen, dass im demokratischen Beteiligungsprozess alles, was so ein Bundestag machen kann, mitbefolgt wurde.
Und das war aber hier anders?
Das war komplett anders. Es war einfach so überwältigend, dass vorher wurde genau dieses Technikfolgenabschätzungsbüro schon beauftragt, genau zu diesem Thema eine Stellungnahme zu schreiben. Die haben dann innerhalb von 3 Wochen 80-seitiges Dokument erzeugt. Sie sollten sich eigentlich dazu äußern, wie eigentlich das mit den Regulierungen aussieht. Und das war dann am Ende so ein 3 Absätze, 3/4 Seite, nachdem auf 79 Seiten der aktuelle Sachstand ausgearbeitet wurde, weil am Ende waren die Hinweise, da kann man nicht viel regulieren. Man kann sagen Transparenz und das war's. So viel mehr andere Möglichkeiten hast du gerade diesem Thema da gegenüber nicht. Und alle Fraktionen und fast alle Mitarbeiterinnen dieser Fraktion, die angekommen sind, hatten sich da durchgearbeitet, haben verstanden, dass das ein Thema ist, was sie nicht wegignorieren können. Teilweise war das ja davon getrieben, dass dieser politische Betrieb ist ja ziemlich viel Zusammenfassen von komplexem Material und das Erklären in einfacheren Worten und geduldig wieder und wieder erklären. Und das ist genau, was diese großen Sprachmodelle jetzt auch tun. Das heißt, teilweise war auch ein innerer Antrieb in den Abgeordneten selber zu sehen, wie lange es ihre Berufe eigentlich noch gibt, wie lange es dort die Berufe ihrer Konstituenten gibt, für die sie üblicherweise da stehen. Also teilweise waren sie auch hörbar sehr besorgt darüber, was passiert da jetzt eigentlich, was passiert bei uns in der Gesellschaft jetzt. War interessant zu sehen, dass ihre Antworten nicht weit gereicht haben. Also FDP war so mit ihrem Lieblingsbeispiel, jetzt können wir die Pflegekrise in Deutschland beheben, weil durch diese großen Sprachmodelle könnte man automatisierte Übersetzung für Pflegekräfte aus Rumänien anbieten, die dann, wo die Sprachbarriere nicht mehr im Weg steht. So, das war deren Antwort, die ich so augenöffnend fand auf eine Art und Weise, dass wir haben ja in Deutschland seit den 80er Jahren eine Automatisierungswelle, in der ziemlich viele Berufe obsolet geworden sind, in dem Roboter hingestellt wurden und teilweise gab es so ein, hättest du mal was Ordentliches gelernt, dann hättest du nicht Probleme, dass du arbeitslos bist. Die Gesellschaft hat nicht so richtig Antworten gefunden in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, wie man auf Wegrationalisierung und Automatisierung von ganzen Berufsfeldern reagiert. Wir haben ja das Problem, dass hier in Deutschland wird ja Arbeit besteuert. Das heißt, wir bauen unser Gemeinwohl auf menschlicher Arbeit auf. Und was das dann bedeutet, wenn Maschinen tatsächlich für einzelne sehr wenige über dem Mittelstand angesiedelte den Wohlstand zusammentragen und den nicht mehr durch Kompensation in ausgebildete Menschen passiert.
Ich muss kurz einen kleinen Exkurs machen. Ich finde das nämlich sehr lustig, wie tief das in der westlichen Welt verankert ist. Kennst du The Mandalorian? Diese Serie von...
Ich hörte davon.
Okay, da habe ich jetzt gerade die 3. Staffel geguckt. Mal Spoilers, falls das jemand guckt. In der einen Folge geht es darum, dass es auf einem Planeten ein Problem gibt, weil das spielt nach den nach dem Untergang des Star Wars Imperiums, also quasi die Bösen sind besiegt, so, und es gibt sozusagen Druiden von diesem Ex-Bösen, und die machen die komplette Arbeit. Ja, also der ganze Planet, die Menschen leben nur recreational. Die müssen sozusagen, die müssen nicht erwerbsarbeiten. Mhm. Und der, so, und einige dieser Druiden rasten aus und irgendwie machen Dinge kaputt oder bringen sogar Leute um. Und es gibt dann eine Stelle, dann fragen die Haupthelden, ja, wäre es nicht eine Möglichkeit, die einfach mal alle abzuschalten und dann sozusagen durchzuchecken? Dann sagt er, nein, die Gesellschaft bricht zusammen, weil die Leute nicht mehr wissen, wie das geht. Und es ist nur so ein ganz kleiner Part in der Geschichte, und die Geschichte ist dann so eine ganz klassische Science-Fiction-Fantasy-Geschichte, die ohne weitere Tiefe. Aber in diesem kleinen Nebenstrang steckt drin, dass es eine schlechte Idee ist, wenn Menschen nicht mehr arbeiten. Und das finde ich total faszinierend. Weil A sagt das ja, sobald wir den Menschen die Erwerbsarbeit wegnehmen, verdummen sie, ne, und können das dann nicht mehr, was halt totaler Bullshit ist. Und B ist es ja sozusagen, es ist ja so eine ganz subtile Warnung, so, ne? Es ist schlimm, wenn ihr nicht mehr Erwerbsarbeit macht, weil dann bricht die Gesellschaft zusammen. Fuck nein, das ist exakt, das ist das Ziel. Exakt das, da muss das Ziel sein. Und das gibt's, und ich bin da hellhörig drauf, weil ich das auf einer anderen, in der aktuellen Star Trek, letzte Staffel Picard, da ist auch hier mal Spoilers, geht's dann darum, dass das Böse, sag ich mal in Anführungszeichen, die Gesellschaft gleichschalten möchte, weil es sagt, naja, das ist irgendwie alles doof, wir müssen als Community agieren, und das Ego des Einzelnen führt immer nur wieder zu Krieg. Und das ist sozusagen, das macht in der Serie total Sinn, so dass auch das Böse ist. Aber auch hier ist so die subtile Nachricht ist sozusagen, nein, Gleichschaltung im Sinne von, jeder hat die gleiche Berechtigung, ist was Schlechtes. Und das ist so, also da steckt so an manchen Dingen, so, die sich ganz normal an, steckt so im Kern sozusagen halt doch so eine FDP. Und das finde ich fantastisch und auch ein bisschen beängstigend, weil natürlich wäre von einem Science-Fiction-Utopia mir das Spannendste, niemand muss mehr arbeiten und niemand ist auf Geld angewiesen. Sondern alle machen mit ihrem Leben das, was sie können. Aber das scheint nicht tragfähig sein als gemeinsame Zukunftsvorstellung. Das finde ich fantastisch. Also fantastisch schlimm, aber sozusagen total faszinierend. Faszination des Grauens, könnte man sagen.
Ja, du meinst, da hätte jetzt eine gesellschaftliche Auseinandersetzung damit stattgefunden, und die Antwort ist,
ja, was? Nee, ich musste da, das ja, war, das ich, war wirklich ich, so, ich musste daran denken, weil, wo du gesagt hast, die FDP sagt, ne, weil, was die FDP ja nicht sagt, in diesem Beispiel, die sagt ja nicht, wir können Dinge automatisieren und das macht, dass alle Menschen mehr Freizeit haben, sondern die sagt ja, wir können neue Technologie dazu benutzen, effizienter andere Menschen auszubeuten, weil nichts anderes ist, es Pflegekräfte aus Rumänien einzustellen. Ja. Also unterstelle der FDP jetzt mal, dass die nicht dachten, dass das mega gut bezahlte Menschen sind, die sozusagen über dem verdienen, was man ausländischen Pflegekräften heute zahlen muss, wahrscheinlich sozusagen.
Ja, es war bedrückend, dass das deren Beispiel war, so, ja, wirklich plakativ.
Ja, ja, ja.
Also ich hatte irgendwie, der andere Nord war ja, dass die Grünen in ihrer Eingangsfrage auch wieder von der Befragungszeit irgendwie 1,5 Minuten benutzt haben, um dann nochmal explizit festzustellen, dass bestimmt die meisten Programmiererinnen, die da an ChatGPT rumprogrammiert haben, waren irgendwie keine Programmiererinnen, sondern Programmierer. Und deswegen ist es als eine generell männliche Technologie wahrscheinlich schon mal deutlich kritischer zu beäugen als vielleicht andere. Und
they have a point though?
Nein, haben sie nicht.
Wieso
es geht
nicht?
Na, es um die Trainingsdaten geht und nicht um die Programmiererinnen da dran. Es ist deutlich
ernsthaft. Lieber Pressesprecher Dirk Engel. Ja. Das ist also wirklich eine Haarspalterei, die ich dir nicht zugetraut hätte, weil das ist doch natürlich zu verstehen als an Entwicklung und Betrieb der Technologie sind Machtstrukturen beteiligt, die sozusagen klassisch konservativ sind, was dazu führt, dass Betrieb und Technologie wieder denselben Vorurteilen unterliegen, nämlich denen derer, die es machen und betreiben.
du hast mich die Pointe nicht bringen lassen.
Okay.
Die Pointe war, dass danach die AfD natürlich angesagt hat, wie kriegen wir das eigentlich als Land hin, dass dieses von lauter, Zitat, Woken nach Justierern wahrscheinlich schon längst als Umerziehungsding programmiertes Modell nicht die konservativen Grundwerte der Gesellschaft so weit erodiert, dass dort nicht mehr die Realität und die Wahrheit abgebildet wird, sondern irgendeine von, wie sie wahrscheinlich meinten, bunthaarigen Programmiererinnen, die einfach so weit linksextrem am Rande des Spektrums stehen, dass dieses Modell eh schon kaum noch zu gebrauchen ist.
Ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit dir.
Mit mir?
Ja.
Das ist ein Zitat von der AfD.
Ja, yeah, ich weiß, aber so wie du es erzählst, wirfst du gerade die Grünen und die AfD in einen Pott. Und sag sozusagen Hufeisentheorie. Die einen sagen so, die anderen sagen.
Also mit Hufeisen hat das nichts zu tun.
Nee, ich sag nur, wie es wirkt.
Nee, so. Ich sag einfach nur, wie eine Kritik an, ist eh total konservativ, was dort drin abgebildet wird, total schwierig ist, weil die Realität abzubilden hat natürlich einen hart, kolonialistisch-rassistischen, Bias sowieso, weil die Realität in den letzten paar hundert Jahren sah eben so aus.
Aber das ist doch literally, was die Grünen sozusagen.
Nee, die haben da von Programmierern gesprochen. Und
Ich finde aber schon sozusagen, weißt du, sozusagen, wie du in der einen Sache unterstellst, naja, die wissen nicht immer alle ganz genau, was sie reden und da nicht zur Transferleistung bereit bist zu sagen, also liebe Grüne, das ist ein Problem, dass diese Technologie vielleicht nur von weißen alten Männern gemacht wird, aber nicht so, wie ihr denkt.
Ich bin da überhaupt 100% nicht bei dir, aber Technologie selber ist davon die Programmiererinnen, die in den, keine Ahnung, letzten 40 Jahren dort in Computerstatistik geforscht haben, ist einfach so ein kleiner Teil im Vergleich zu denjenigen, die es tatsächlich betreiben, die dann.
Und ich sage dir, du bist eher dabei, den Grünen vorzuwerfen, dass sie das falsch gemacht haben, als den Transferschritt zu machen. Ihr habt Programmierer gesagt, das meint ihr aber gar nicht.
Weil dort einfach ein grundsätzlicher Kategorienfehler passiert, der mich, es ist nicht einfach nur ein subtiler kleiner Unterschied, sondern zu sagen, dahinter sind, keine Ahnung, gerade 6 große Giganten, die eben fertige Software, dieses Trainieren von Modellen ist ja fertig. Das ist ja Software, die ewig rumliegt, teilweise auch Open Source ist. Was der große Qualitätsunterschied ist, ist, dass jetzt dort große Internetunternehmen mit echt verdammt viel Geld dahergekommen sind und gesagt, wir nehmen mal diese Technologie und wir werfen dort jetzt mal unsere Ressourcen drauf.
Du unterstreichst nur meine Argumentation.
Doch. Da kommen wir da wahrscheinlich nicht zusammen.
Weil was ich aus diesem Statement höre, also ich kann jetzt natürlich nur von zweiter Hand von dir sozusagen nehmen, was ich aus diesem Statement höre ist, wir haben eine neue Technologie und wir müssen aufpassen, dass die nicht von den bestehenden Machtstrukturen geprägt wird, sonst haben wir den Effekt, dass die bestehenden Machtstrukturen gefestigt werden. So, das ist ja die Meta- der Metakritik aus der Aussage der Grünen. Und weil sie ProgrammiererInnen gesagt hat, hängst du dich jetzt daran auf. Ich glaube aber, dass es sozusagen letztlich um dasselbe geht. Nur die Worte sind unglücklich gewählt. Und da kann man natürlich sagen, ja gut, ihr müsst aber wissen, komm mal das. Aber dann ist halt die Frage, wie nimmt man das in der politischen Diskussion? Sagt man dann, nein, was ihr gesagt habt, ist falsch und Quatsch? Oder sagt man, was ihr gesagt habt, ist im Kern richtig, ihr benutzt nur gerade das falsche Label, weil es sind nicht nur die ProgrammiererInnen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie gar keinen Einfluss haben, sind nicht nur die ProgrammiererInnen, sondern was ihr meint, ist sozusagen die Strukturen, die die Technologie prägen, über die wir gerade reden. Verstehst du, was ich meine?
Ich bin ja irgendwie lenient. Ich versuche ja, dem entgegenzukommen. Ja. Aber wenn man grundsätzlich nicht versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen, es gibt Softwarewerkzeuge und diese Softwarewerkzeuge sind teilweise sehr alt. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, mit viel Geld viel Ressourcen drauf zu werfen. Dann hört da mein Verständnis auf. Das ist tatsächlich, wenn du die Ansage so bringst, dann ist irgendwie Technikverständnis nicht einfach nur subtil sprachlich falsch, sondern du hast grundsätzlich was missverstanden, wie wer gerade spielt, wer welche Werkzeuge, die eigentlich allen zur Verfügung stehen könnten. Und vor allem war es ja Thema, was wir versucht haben, dort zu etablieren, ist, die EU soll das selber machen. Die EU soll selber mit diesen Internetgiganten einfach konkurrieren, indem sie wie das CERN ein eigenes eine eigene Betriebsgruppe aufbaut, die einfach Rechner betreibt, wo dann einmal pro Jahr oder vielleicht zweimal pro Jahr ein Open-Source-Modell rausfällt, wo wir ganz genau wissen, und wer es wichtet. Wir nehmen einfach die bestehenden Software-Werkzeuge und drehen jetzt einfach nur noch an den Stellschrauben beim Anlernen der Modelle. Und das war ja schon Thema. Und dann kann man einfach wissen, dass, okay, es gibt Open-Source-Software, die genau solche Modelle trainieren kann. Und jetzt müssen wir uns oben als Gesellschaft mal alter Technologien mit mehr Ressourcen bedienen. Und das ist einfach für mich war, wir haben im Vorfeld, Zitat, die Grünen haben im Vorfeld eine Meinung zu einem Thema gehabt und wollten das jetzt da irgendwie noch mit in die Diskussion bringen, ohne dabei zuzuhören, was eigentlich schon im Diskurs dort erklärt und geklärt wurde. Da kann ich mich natürlich gerne aufregen und das ist eben nicht nur...
Ja, gerne aufregen kannst du dich sowieso. Was wäre der Podcast, wenn du nicht gerne aufregst? Aber ich bin halt immer so ein bisschen hellhörig, wenn Leute, also quasi, wenn das Patriarchat hinterfragt wird und dann sozusagen hängt man, dann wird sich darüber aufgeregt, weil die Frage sozusagen falsch gestellt wird. Ich finde es schwer zu unterscheiden zwischen Tone Policing, was halt oft passiert, wenn das Patriarchat kritisiert wird, und wir müssen hier mal grundsätzlich reden, weil schon die Annahme ist falsch. Und da wäre ich, und das Lustige ist, also ich kann total nachvollziehen, wie es dir gerade geht, emotional sozusagen, weil ich natürlich, da sind wir über den 80 Millionen Bundestrainern, weißt du? Ich habe natürlich auch Dinge, wo ich manchmal denke, nein, das geht so nicht. Es ist mir egal, was ihr wollt, das geht so nicht und ist falsch. Und ihr gehört verbrannt. Aber im aktuellen Fall fühle ich das nicht so. Sondern da wäre ich eher sozusagen, diese Frage, welchen Einfluss hat das Patriarchat darauf, dass die, also welchen gestaltenden Einfluss hat das Patriarchat auf KI-Technologie genommen, was ich als Metafrage daraus höre, finde ich eine wichtige Frage, ne, wie alle anderen, ne, also wie alle anderen in dem auch, ne, welchen Einfluss hat das Kapital, also im Sinne, das sind halt diese großen Firmenkonstrukte dahinter genommen und an welchen Stellen muss der Einfluss und so weiter und so fort. Das sehe ich alles. Ich würde das aber nicht verdammen. Und ich würde, glaube ich, das kann ich jetzt aber nur aus zweiter Hand sagen, ich würde die Geschichte nicht so erzählen, dass auf die Grünen sofort die AfD folgt.
Das habe ich ja einfach nur, weil du meint, du hast ja gesagt, von wegen konservatives Modell, was da irgendwie mit drinne steckt, aber das, je nachdem, wo du her drauf guckst, ist das ja sowieso immer in die falsche Richtung schon gebiased.
Ja. Das sowieso.
Und lustig, dass irgendwie, wenn ich erzähle, was die FDP dazu gemeint hat, boah, bist du auch gleich dabei. Und
natürlich.
Und bei der AfD wärst du wahrscheinlich auch gleich dabei gewesen, hätte ich dann die Grünen gebracht. Dann,
Also da möchte ich sozusagen doch widersprechen, weil mir ist die Farbe der Partei tatsächlich da egal. Sondern das ist tatsächlich, ich bin bei dem Thema sehr hellhörig.
Ah.
Ich verstehe die technische Komponente, ne, dass du sagst, also ProgrammiererInnen sind da einfach nicht der größte Anteil, den das hat, sondern wir müssen darüber reden, die KI, also die KI-Modelle, mit wir meine ich jetzt sozusagen der normale Mensch, wo wir Schnittstellen zu haben, sind halt durch die Trainingsdaten geprägt vor allem.
Ich hab noch eine schöne Analogie dazu. In meinem Freundeskreis sind erschreckend viele Menschen, die das Internet machen. Die sitzen da draußen und treffen sich üblicherweise schütteln Hände und sorgen dafür, dass an den richtigen Stellen Router und Switches miteinander verkabelt werden und Dinge tun. Und das ist einfach die queerste, bunthaarigste, diverseste Community, die man sich vorstellt. Das sind genau die Programmierer/Innen, die dort mit der technischen Kompetenz am Start sind und sie würden sich einfach hart dagegen verwehren, dass von ihnen, dass sie am Ende diejenigen sind, die jetzt die Scrutiny abbekommen, wo man drauf zeigt, dieses Internet ist hier irgendwie krass durchsetzt von irgendwelchen Interessensgruppen und irgendwie von Hardcore Law and Order Politikern und von Menschen, die da ganz viel Geld verdienen. Das ist mir bestimmt irgendwie so ein männliches dominiertes irgendwas. Und jetzt sitze ich irgendwie und gucke von oben drauf und weiß halt, diese Netzwerk Engineering Nerds sind einmal weit entfernt davon auch nur.
Zwei Dinge dazu. Ja. Das eine ist, Ich habe dir eh schon gesagt, dass ich technisch nachvollziehen kann. Das andere ist, wie jeder Vergleich hinkt der natürlich auch, ne, weil bei der, also während man bei Netzwerktechnologie argumentieren könnte, die ist inhaltsneutral, ne, also was dann passiert, da kann der Router nichts für, solange er wirklich neutral ist und kein Traffic Shaping macht.
Jetzt bin ich mal interessiert.
Das ist bei KI aber nicht so, ne, weil eine KI-Software ist ja eben auch eine Software, die Daten verarbeitet und die Art und Weise, wie die Daten verarbeitet werden, das sind ja so komplexe Systeme. Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Also alles, was da drunter steht, die ganzen Tensor-Modelle, die du da drunter hast, sind einfach auch eine Basistechnologie, wo einfach 90% davon einfach so generisch ist, dass ich es einfach auf dieselbe Stufe stellen würde wie Switches im Internet.
Ja, aber du, einfach, der einen Einblick hat.
Ja, aber das gehört eigentlich für mich zur Volksbildung inzwischen dazu.
Also, verstehst du, also gerade KI lässt sich ja nicht, also man kann ja KI mit Mühe und Not erklären, was die Basisfunktionalität ist. Ja, das geht ja mit Mühe und Not. So, also wie das grob funktioniert, ne? Also du wirfst Daten rein und sagst so ja oder nein. Dann trifft das System erstmal eine zufällige Entscheidung, dann sagst du ja oder nein und das sagst du so oft, bis das System eine Ahnung davon bekommen hat, wie die Daten zu verarbeiten sind.
Wer hat dir das denn so erklärt?
Das ist die verbanalisierteste, kürzeste Erklärung, die man machen kann, die grob in die Richtung zeigt, was da passiert. Ganz grob. Ganz grob. Und andererseits liest man immer wieder auch sozusagen, dass bei den komplexeren Systemen selbst die Leute, die sie betreiben, nicht immer nachvollziehen können, wie die Entscheidungen zustande kommen. Deswegen finde ich die Frage zu stellen nicht so schlimm.
Ich finde, es sind wieder zwei Ebenen. Das eine ist, mit wie KI zu erklären, ist das eine, hast du in der Schule in Stochastik und Probabilistik aufgepasst und zweitens hast du aufgepasst in Biologie und weißt grob, wie dein Hirn funktioniert. Und das ist ja quasi, was die Wichtung an den Nodes in den Modellen einfach dahergeben. Also das heißt, wie grundsätzlich basal ist es eine große Statistikmaschine, die versucht nachzubilden, was im Gehirn geht. Und dann gibt es da oben drauf geplagt diverse tatsächliche.
Der Unterschied zwischen meiner Erklärung und deiner Erklärung ist, dass deine Erklärung eben genau dieses Wissen voraussetzt und meine nicht. Und deswegen habe ich gesagt, das ist die einfachste, die man machen kann.
Deine hört sich mehr so tatsächlich deterministisch an. Also so von wegen, als ob man das einfach als Algorithmus runterprogrammieren könnte und die lauter Entscheidungsbäume in den richtigen Stellen ja und nein sagen. Bin ich wahrscheinlich auch mit zu viel Vorannahmen belastet.
That might be the case. Wie war es danach? So, du sitzt da, dann machst du deine 3 Minuten, die du frei sprechen willst, obwohl es minutiös vorbereitet war. Dann nachfragen, seltsame Dinge passieren. Warte mal, ich muss nochmal eine Randfrage stellen. Wie ist es, zu einem AfD-Politikerin zu sprechen? Sprichst du mit denen?
Nee, also mit denen gesprochen habe ich nicht. Eine Frage kam. Also ich wurde auch von der Linksfraktion vorbereitet. Ja, da dürfen alle fragen. Und wenn dich der AfDler befragt, versuche irgendwie höflich zu sein. Wenn es irgendwas ist, was provozieren soll, dann musst du nicht drauf eingehen. Dann kannst du sagen, kann ich nichts oder will ich nichts zu sagen. So, ich bin da ja auch ehrenamtlich und freiwillig und kann dort dann einfach
hier ist das Ehrenamt zu Ende.
Auch genau, nichts machen. Und dann als der Vertreter der AfD-Fraktion mich dann was gefragt hat, war ich auch erst irgendwie, meinem Gehirn ratterte irgendwie alles, ist es eine Fangfrage, will die mich vorführen, weiß der, wer ich bin, hat mir meiner linksradikalen Vergangenheit nachgeguckt. Dann war das aber auch nur, dass ich einschätzen sollte, wie dieses Moratorium für, wir machen jetzt ein halbes Jahr lang keine KI, wie ernst gemeint das dann von Elon Musk war. Und dann habe ich, keine Ahnung, 5 Sekunden nachgedacht und dann einfach die Frage ganz sachlich beantwortet mit, naja, der hat seine eigene Firma und würde natürlich daraus Vorteile ziehen, wenn es dieses Moratorium wirklich gäbe und dann auch weitergegeben. Aber es fühlt sich echt weird an.
Ja, man muss mit denen reden quasi. Also das gibt, also der Druck eben dieser Institution Bundestag ist schon so, dass du dich da auch nicht hinsetzen willst, einfach sagen so, nee, ich rede mit dir nicht, weil du bist AfD, Punkt.
Das ist echt schwierig. Wollte nicht dazu beitragen, das zu normalisieren, dass die da sitzen. Aber am Ende habe ich dann dem Ausschussvorsitzenden, also ich musste mich dazu eh krass umdrehen, weil die sitzen alle so im Kreis um dich und das kam dann so von schräg links hinten. Habe ich zur Frage noch irgendwie da freundlich hingeguckt und mich dann wieder zurückgedreht und dann die Antwort in die Kamera gesprochen. Das war echt weird.
Wie ist es danach? Ist es so ein High, wie wenn du von der Bühne kommst als Musiker oder von einem gelungenen Kongressvortrag?
Nee, das war so eher nochmal versuchen zu gucken, ob ich irgendwie in der mir gegebenen Gelegenheit alle Punkte gemacht habe, die mir wichtig waren. Wo man natürlich dann am Ende erst dann wirklich das, was ich auf der Liste hatte und nicht hab unterbringen können, was danach aber lustigerweise auch Thema im Nachgespräch war, im Informellen.
Gab es da noch so ein Get-Together quasi, alle standen rum?
Viele standen rum, die AfD ist gleich raus und alle anderen Parteien guckten sich so an und die Mitarbeiter da auch raus und als keiner mehr geguckt hat, die Kameras auch nicht dahin gezeigt haben, gab es plötzlich in der einen Ecke, dass wirklich alle Fraktionen außer der AfD miteinander dann, wie 7 Leute standen wir dann noch rum und haben uns dann so unterhalten von den tagtäglichen Erfahrungen in den Wahlkreisen. Einige haben nochmal explizit gefragt, wie das dann aussieht, auch in der Zukunft für ihren Beruf, haben erzählt, welche tatsächlichen Übersetzungsprobleme sie tagtäglich haben, ihren Konstituenten das zu erklären, was da abgeht, haben verstanden, dass sie da gerne vorbereitet sein wollen, aber haben dann auch genau das Thema, was ich nicht so untergebracht habe, obwohl ich das hätte machen wollen, von sich aus angebracht, nämlich, dass diese mangelnde digitale Bildung, die an allen Ecken hart kritisiert wird und mir ja auch seit ewig ein Anliegen ist, dass die immer ein Runterdampfen ist auf, ist Schulbildung. Wir müssen irgendwie, dass unsere Schülerinnen, wir müssen in den Schulen, wir müssen dort möglichst früh Weichen stellen, das. Und niemand von denen begreift digitale Bildung auch als Weiter- und Erwachsenenbildungsprobleme, was es ja ist. Weil die meisten Menschen, die da rumsaßen, haben einfach informeller Weiterbildung seit, seit sie 18 gewesen sind und die Schule verlassen, haben ja nichts weiter gelernt.
Ich möchte an dieser Stelle zu Protokoll geben, dass die Leute, die sich professionell mit Bildung, mit Medienbildung beschäftigen, da schon sehr viel weiter sind. Aha. Das ist ja mein Erwerbsarbeitszweig, macht ja auch so, ist ja auch so zum kleinen Teil Veranstaltungsmoderation. Die wiederum findet oft in so einem Kontext statt von, keine Ahnung, das JFF ist so ein Institut zum Beispiel, das sitzt in München, die machen ganz viel also wissenschaftliche Bildungsarbeit, wo man auch Bildungspolitik daraus ableiten kann und so. Und in diesen Kreisen ist seit so 4, 5 Jahren immer mehr Thema. Also da hatte ich vorgestellt, die Medienbildung in der Schule war lange so defizitär, dass das sozusagen das vorherrschende Thema war, weil einfach nichts passiert ist. Und mittlerweile ist aber diese Frage sozusagen, wie, also es geht um den mündigen Bürger immer, ne, so wie kann man das schaffen, dass eben nicht man denkt, 18, Schule vorbei, jetzt wissen sie auf magische Weise alles und sind auch auf neue Entwicklungen eingestellt, dass das eben genau nicht, sondern diese Frage ist in den Leuten, die es machen müssten, bei den Leuten, die es machen müssten, also die Leute, die Bildung machen, schon angekommen, in der Politik anscheinend noch nicht so weit. Aber maybe.
Nicht nur in der Politik, überall sonst, wo du hinguckst. Befreundete Rechtsanwältin hat regelmäßig das Problem, dass sie mit RichterInnen zu tun hat, die seit, keine Ahnung, in technischer Bildung einfach nichts gemacht haben. Wahrscheinlich ihr Leben lang nicht. Die da drauf gucken, sollen über Urheberrechtsfälle Filesharing entscheiden und haben tatsächlich null Ahnung, also wirklich sowas wie nicht nur Randahnung, sondern einfach null Ahnung, wie das Internet jenseits von Netflix gucken, auf die richtigen Töpfe drauf, so einfach, wo einfach erschreckend ist, wie ganz offensichtlich hanebüchener Unsinn in den Urteilen auch drin steht, der nicht nur vermittelt, wie wenig Expertise sie haben, aber auch von wie neulandschnippisch sie damit kokettieren, dass sie diese Expertise nicht haben. Du hast es also im juristischen Bereich, du hast es in viele Lehrerinnen, wer soll dann in den Schulen das vermitteln, wenn schon auch eine Furcht vor der Technik im Lehrkörper besteht? Das heißt, da muss eine Souveränität irgendwie bei den Erwachsenen anfangen, in denen dann nicht, ich war früher schon in Mathe schlecht, das Internet ist ja irgendwie auch viel zu kompliziert, müssen wir ja nicht Das, du hast in jeder Firma, in jeder öffentlichen Einrichtung, dort wo Entscheidungen getroffen werden bei den Beamtinnen, hast du verpflichtende Brandschutzkurse, verpflichtende Wiederbelebungskurse, verpflichtende jetzt Datenschutzkurse, dort einfach mal zu sagen, ey, es braucht einfach einen großen Ansatz, digitale Volksbildung dort mal in die Breite zu tragen, dass sich gesamtgesellschaftlich das Bildungsniveau wie im Bereich Medienkompetenz, aber auch im Bereich, wie funktionieren die grundsätzlichen Mechanismen, dort selbstverständlicher wird. Und erst dann besteht auch die Hoffnung, dass dann wie selbstverständlich das in die nächste Generation weitergegeben wird.
Und, oder man sieht es umgedreht, ne? Wir bilden jetzt die Kinder aus.
Nein, bloß wer soll es tun? Da gibt es zu wenig. Es gibt viele Engagierte, aber also wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, die können, das muss eigentlich ein Querschnittding sein in der Schule, muss halt jeder Lehrer, jede Lehrerin Expertise in der digitalen Bildung haben.
Das ist umstritten.
Okay.
Also es ist tatsächlich findet unter BildungswissenschaftlerInnen gibt es einen Diskurs darüber, muss digitale Bildung was sein, was explizit passiert? Also quasi in einem eigenen Unterrichtsfach sozusagen in dem Extrem, oder muss das was sein, was in allem passiert? Und es gibt so, ich kann es jetzt nicht genau, ich bereite gerade keine Veranstaltungsmoderation vor, deswegen kann ich die Argumente nicht so genau nachvollziehen, aber es war so, als ich das zum letzten Mal mit dem Thema zu tun hatte, hatte ich so einen ganz, ganz klaren Impuls zu, das müssen natürlich alle immer machen, aber maybe not. Also ich kann mich noch erinnern, dass es so war, okay, es ist nicht so klar, wie ich es gerne hätte. Es gibt sozusagen schon auch, also klar, dass man sich sozusagen eine Natürlichkeit nutzt, wünscht sozusagen, wie digitale Möglichkeiten genutzt werden für Unterricht, das schon, ne? Also nicht sozusagen Bio soll nur am lebenden Frosch stattfinden und auf gar keinen Fall irgendwie am iPad, das nicht, aber die Frage, wer ist dafür verantwortlich, digitale Bildung zu vermitteln, da ist halt wirklich die Frage, also weil es gibt das umgedrehte Argument, wenn du das allen Lehrern, also wenn alle LehrerInnen das machen müssen, in dem System, wie wir es jetzt gerade haben, wo schon alles so mega anstrengend ist, also Lehrer im Beruf ist ja auch kein Spaß, dann findet da noch mehr Überlastung statt. Also von daher.
Und genau das bezweifle ich. Wenn du an irgendeine
Du hast gerade 80 Millionen Fußballtrainer. Naja. weil es sind Experten, die gesagt haben, dass es so ist. Und du sagst, du bezweifelst es.
Ja, weil. Mehrere Dinge. Das eine ist, dass es lustigerweise der Zirkel sich wieder schließt, weil es ja der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung war natürlich auch einer der Winkel, wie es in der Bildung eingesetzt werden kann. Und viel von dem, was gerade an Forschung passiert, ist zu sehen, wie Computerunterstützung gerade auch benachteiligten Schülerinnen die Möglichkeit gibt, dort in das Thema reinzukommen, was in denen sie Defizite haben. Und wenn du dich mal mit so einem Modell, was korrekt geprimed, also korrekt losgeschickt wurde, unterhältst, kannst du dir super vorstellen, dass benachteiligte Schüler dort einfach ultra geduldige Privatlehrer abbekommen.
Die deswegen stelle ich Programmierfragen lieber ChatGPT als dir. Das ist tatsächlich sozusagen gar nichts. Entschuldigung, das klang jetzt vielleicht so, als wäre Erdgeist total gemein und kurz angebunden. Das ist tatsächlich nicht der Fall, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Aber in mir selber ist dieses so, ich habe eine Frage, von der ich ganz genau weiß, dass sie für dich Pillepalle ist. Und ich verstehe aber die einfachsten Schritte nicht. Und das, die Hemmschwelle sozusagen einem Chatbot zu sagen so, please elaborate, ist halt sehr viel geringer, als sozusagen von jemand die Zeit in Anspruch zu nehmen.
Genau.
Das ist schon ein sehr spannender Effekt.
Und was ich da jetzt, vielleicht war ich da vorhin mit dieser digitalen Bildung mit einem schon noch expliziter besetzten Wort zu generisch, weil für mich ist es auch schon, dass einfach im Teil des Unterrichts dabei ist, okay, jetzt Pads aufklappen und lasst euch mal von dem Bot die Frage beantworten, aber schätzt selber ein, inwieweit das stimmen kann. Also dort eine tatsächliche, ein vorsichtig kritischen Umgang mit den Ergebnissen der Maschine einfach zu vermitteln, ja, ist ja etwas, wo du nicht jetzt eine Software-Programmierer-Ausbildung brauchst, um zu begreifen, was da geht, sondern dass du etwas sagst, wir sind mal hier mit der Medienkompetenz jetzt dabei, die wir einfach in jedem Fach anbringen müssen. Wir müssen schauen, wie welche Fachbereiche in der Zukunft mit IT zu tun haben, weil da draußen in der Welt danach gibt es einfach niemanden mehr, der nichts mit Computern macht. Das heißt, an allen Fachbereichen ist IT-Einsatz selbstverständlich. Das heißt, da ist irgendwie auch digitale Bildung einfach nur zu zeigen, wie sind diese Werkzeuge dort unterstützend für die jeweiligen Fachbereiche oder gar beruflichen
Sphären. Ich frage mich ja tatsächlich sozusagen, ob so Chatbots algorithmischem Denken tatsächlich viel, also das Zugängliche, den Zugang niedrigschwelliger machen, weil ich glaube, kann mir jetzt vorstellen, wenn du kannst ja algorithmisches Denken am Computer Gestalt werden lassen, nur indem du programmierst. Und Programmieren ist ja immer auch sozusagen das Komma an der richtigen Stelle setzen, die keine Ahnung, irgendwie Bibliotheken einbinden, alle Kram, die man machen muss. Man kann ja so mega viel falsch machen und hat mega viel sozusagen Handarbeit, also mit Dinge eintippen, um auch nur Hallo Welt zu sagen. Und da kann sehr schnell ganz sehr viel schief geben. Und sozusagen den Unterschied zwischen einem Prompt machen und sich das Ergebnis angucken und dann merken sozusagen, wie verschiedene Dinge anders werden, wie es, wenn man es macht.
Ich sehe, wie du hin möchtest. Das ist lustigerweise, gab es und gibt es ja schon immer lauter Versuche, das einfach viel mehr Menschen zu ermöglichen. Es gab dann wie Programmiersprachen, die einfach nur aus dem Klicken und Ziehen von Kästchen an die richtige, so UML, wo Schlipse.
Scratch ist ein ganz bekanntes Beispiel.
Ja, aber das ist dann auch nicht für den beruflichen Einsatz. Das ist ja mehr so zum Spielen. Ja. Nee, UML war tatsächlich zum Abbilden von Business-Prozess. Oh, Excel. Es gibt ja Leute, die leben und programmieren quasi in Excel, ohne da Programmiersprachen so richtig drin zu begreifen.
Genau, aber wenn du das, also wenn du quasi Excel so schnell so bedienen kannst, dass du damit komplexe Rechenaufgaben oder Vorgangs, dann hast du auch schon wieder was gelernt, was Programmieren gleich kommt. Also ich frage mich das schon, ne? Also weil die Herausforderung im Prinzip ist ja, dann sind wir bei Star Trek, ist ja sagen, Computer löse folgendes Problem. Und der macht einfach den ganzen Scheiß. Das ist ja das eigentliche Ziel.
Dann ist die Frage, ob diese Programmiersprachen, an wen die sich eigentlich gerichtet haben, welche Probleme sie ursprünglich lösen sollten und sollten ja menschliche Defizite kompensieren, dass sie eben der normale Mensch, also ich habe eine Weile auch ArmAssembler im Hexeditor programmiert, aber das ist halt ein Skill, der ist so outlandisch, habe ich natürlich sofort wieder vergessen, nachdem es nicht mehr notwendig war, dass dort das immer weitere Abstraktionen sind, um es dem Feeble-Mind einfacher zu machen.
Weil du gerade davon gesprochen hast, dass PolitikerInnen vielleicht auch deswegen an dem Thema interessiert wird, weil es halt an ihren eigenen Job geht, der da sozusagen vielleicht verautomatisiert wird, kann man natürlich auch sagen, wenn man jetzt einem, keine Ahnung, was heute schon einem C-Programmierer oder einem Haskell-Programmierer sagt, ja, Chatbots sind einfach die nächste Evolutionsstufe von Programmieren. Also ne, der Unterschied zu binär Register in einen Prozessor schieben, und in einer hochleveligen Sprache, die sozusagen mit ein bisschen Augen zu kneifen fast schon menschlich lesbar ist. Und jetzt ist es einfach die nächste Stufe. Ja. Aber letztlich programmiert man auch damit Maschinen.
Und, ja, und genauso wie, wenn du in den IDEs, die du jetzt runterladen kannst.
Also Entwicklungsumgebungen für Leute, die...
In den grafischen Entwicklungsumgebungen, die Programmierer bekommen, ist ja... gibt es ja inzwischen einmal den Wizard. Ne? Mhm. Also ne, kannst du dir vorstellen, wie das kleine Paperclip in MS Word. Ja, ne? Ja. Mhm. Es sieht so aus, als möchtest du ein Android-Programm schreiben, was so, soll ich dir schon mal ein paar View-Controller an die richtige Stelle ranziehen? Soll ich dir dazu die Klassen schon erzeugen? Hier ist der Boilerplate, also hier ist der Code, der eigentlich für alle Implementierungen von diesem kleinen Rechteck auf dem Bildschirm immer gleich aussehen müssen. Werfe ich dir schon mal hin, oh, du hast dann Semikolon am Ende der Zeile vergessen, soll ich dir das kurz korrigieren, oh, an der Stelle benutzt du eine API, also eine Programmierschnittstelle, die demnächst abgeschaltet wird, hier sind die Codebeispiele, durch die ersetzt werden kann, das ist, was du jetzt schon tust für diverse von den Problemen, die ja Commodity sind, die jetzt schon eben keine besonderes Tiefen- und Expertenwissen mehr brauchen, gibt es jetzt schon zum Klicken aus Wizards schon immer. Und jetzt ist der GitHub Copilot genau damit angetreten, selbes Problem zu lösen, aber mit Mitteln der angelernten neuronalen Netze, wo du dann sagen kannst, ey, die haben irgendwie hunderttausende Leute genau dasselbe Problem, was du dir jetzt hast, schon diverse Male durch und klick. Und dann kannst du hier die vier Zeilen, in denen du dann deinen spezialisierten Code für dieses Rechteck auf dem Bildschirm in deiner App noch zurechtzuppeln möchtest, da darfst du jetzt da nochmal, hier ist übrigens die Programmiersprache, wir haben verstanden, dieses Java ist zu sehr an C, hat ja geerbt aus C++ dran, wir haben hier nochmal eine eigene Sprache und dann hat Apple irgendwie Swift erfunden und in Android programmiert man jetzt in Kotlin, was ist irgendwie deutlich leichter und flauschiger und weniger fehleranfällig für diese komischen Menschen sind, die ja da mit der Komplexität üblicherweise nicht klarkommen. Also die Entwicklung geht da ja schon die ganze Zeit dahin, dass die wirklichen algorithmischen Skills, es wird ja alles abgenommen als App-Programmierer inzwischen.
So, dann standest du also mit den Leuten, hast doch ein bisschen geredet und dann bist du gegangen.
Da gab es wie doch tatsächlich einige spannende Gespräche über die Parteigrenzen hinweg, wo ich ja meinte, dass alle zeigen auf die Schulen. Da muss es vermittelt werden und die Schulen sagen, ja nee, wir können bei uns nicht anfangen, weil da müsste erstmal, die müssten uns erstmal mehr Geld und da könnte irgendwie auch nochmal und dann hier die Datenschützer sind eh im Weg und so alle zeigen in alle Richtungen, weswegen jetzt gerade man selber, nee, also für Weiterbildung haben wir jetzt eigentlich auch gar keine Zeit bei uns und das kriegen wir auch nicht umgesetzt, weil wir sind eh schon überarbeitet und wie jede größere Institution ist dann einfach so das Anlegen von Ausreden vor Räten, weswegen man bestimmte Dinge nicht machen muss und kann, schon Hauptteil der Beschäftigung von den in diesen Rädchen drin administrativ Tätigen. Das heißt, an den Schulen sitzen dort...
Warte mal, ich wollte gerade jetzt wieder zurückkehren zur Situation im...
Ich auch, aber ich erzähle, was irgendwie dann Leute, der CDUler, der da ankam, hat aus seinem Wahlkreis erzählt. Er wollte aber wie auch einmal Vorzeige...
Aber ich will über dich hören, nicht über die PolitikerInnen.
Aber ich fand die Situation ganz doll spannend, dass was ich immer wieder sehe, dass alle erstmal überall anders hinzeigen, statt selber sich hinzusetzen und sowas zu implementieren, ist erstmal alle anderen sind schuld. Das fand ich einen richtig augenöffnenden Takeaway aus der Nachbesprechung dann. Und jetzt haben wir uns dann verabredet, davon gesagt, ja, vielleicht im Kulturausschuss, wenn dann die Kulturpolitikerinnen, die ja da irgendwie noch diverse Verwertungsrechtsindustrievertreter im Nacken haben, die meinen irgendwie, ja, nö, die klauen unseren KünstlerInnen jetzt Dinge, die wir danach nicht mehr so leicht verwerten können. Das interessiert die auch ganz doll. Da wird es dann in ein paar Wochen auch nochmal einen Ausschuss geben, der sich mit genau dem gleichen Thema beschäftigt. Und das war dann so der Moment, wo ich dann da stand, dann da in diesem großen oder vor diesem großen Sitzungssaal, habe meine Jacke geholt. Bin dann raus und dann es war halt noch vergleichsweise früh, ne? Es ging ja um 9 Uhr los und war für 3 Stunden angesetzt, was auch nicht meine Zeit ist normalerweise. Ja. Also bin ich dann da rausgetappelt und dann war plötzlich die ganzen Vorbereitungszettelchen in die Mülltonne schmeißen, nochmal durchatmen, dann zurück zum CCCB laufen, das ist ja der Vorteil, dass es da alles fußläufig ist.
Na, in den Zentren der Macht, der CCCB. Macht ihr dann noch so eine Art Nachbesprechung oder so?
Nee, also nicht offiziell. Ist auch meistens sind die Expertinnen, die da sprechen, auch nicht freundschaftlich.
Nee, ich meine ihr im Club. Weil du hast ja erzählt, die Vorbereitung war dann ein Team von 3, 4 Leuten oder sowas. Ich meine, du warst ja quasi nur als Repräsentanz da, weil du am dichtesten dran wohnst und ihr habt das irgendwie zusammen vorbereitet, das meine ich mit. Macht ihr innerhalb vom Club nochmal, vom Pressesprecherteam nochmal irgendwie so ein, wie heißt das? Nicht Memento Mori, Postmortem.
Hätte eigentlich, also ich so häufig haben wir das nicht, dass ich das hätte einschleifen können. Aber tatsächlich gibt es quartalsmäßige Zusammenkünfte des Sprecherteams, der Sprecherinnenteams das nächste Mal dann auf dem Camp wieder, indem wir dann da auch.
Okay, das finde ich interessant, weil Du hast ja schon erzählt, du machst das ehrenamtlich. Das heißt, da steht ja dann am Ende des Tages keiner mit dem dicken Geldkoffer. Mhm. Und der immanente Effekt deiner Dinge, die du da, wie du die Humanen oral manipuliert hast, ist ja vielleicht mal zu sehen, aber auf jeden Fall auch nicht. Deswegen dachte ich, man hat irgend so ein Ritual, um sich so ein bisschen zu feiern, keine Ahnung, gemeinsames Abschlussheißgetränk oder so.
Das bräuchte es wahrscheinlich dann für, wenn wir das dann mal den Staffelstab der nächsten Generation übergeben wollen, wäre das mal angezeigt, da irgendwie sowas zu implementieren, aber da wird das halt nicht so häufig und regelmäßig.
Gerade dann.
Ja, ja.
Das ist ja keine Routine, sondern du hast dich ja vorbereitet, warst aufgeregt und Dinge sind passiert und so.
Ja, aber das da im Nachgang auch noch mit zu organisieren, das ist dann meistens keine.
Muss jemand anders machen?
Ja, kein Brainspace frei.
Okay, verstehe.
Aber wir haben jetzt auch schon wieder eine Anfrage vom Bundesverfassungsgericht, die wollen eine Stellungnahme zu einem Spionagesoftware-Gesetz, Polizeigesetz
nach geben. Der Stellungnahme ist vor der Stellungnahme.
Exakt, das ist ein bisschen Hamsterrad, aber tatsächlich sollte man dann irgendwie mal etablieren, dass es dann so ein bisschen Bauchpinsel, Schulterklopf.
Ja. Aber liebe Hörerinnen, das könnt ihr jetzt übernehmen. Hattest du nicht auch ein Geschenk bekommen nach der letzten Sendung? Oder irgendeine Zusendung oder sowas?
Nee,
hast du überhaupt irgendwas verlinkt?
Nee, woher? Warum auch?
Damit man dich bewerfen, damit man dich mit Bauchpinseln kann. Warum auch?
Ich bin so ein einfacher Mann, was soll ich groß?
Ja, du bist ein einfacher Mann, es reicht ein Bier.
Nee, ich habe mich über die Postkarte gefreut, die wir bekommen haben. Da kann man nicht, das ist tatsächlich so, Postkarten, bin ein großer Freund von Postkarten, schreibe auch immer, oder ich schrieb früher von jeder Reise bestimmt irgendwie 30, 40 Postkarten überall. Aber irgendwie ist es ein bisschen verloren gegangen, nachdem es nichts mehr Besonderes war, mal schnell auf Google Maps noch Adressen rauszufinden. Also früher, ne, war es ja schon was Besonderes, wenn jemand wusste, dass wo man wohnt, wie die Adresse ist. Und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen verflogen, aber sollte ich auch wieder aufnehmen, mal Postkarten. Ich liebe Postkarten zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal schon erzählt habe, dass ich bei einem meiner größeren Kunden einfach gibt es so einen Contest, wer die allerabsurdeste Postkarte von irgendwo schreiben kann. Da gibt es ja zuweilen einmal den Grenzen der Hässlichkeit, also von irgendwelchen mit schlechter 80er Jahre Prä-Photoshop, so diese 16 Kacheln mit den schönsten und dann wie Grüße aus Delmenhorst, wo du ganz genau weißt. Der. Und der, ich glaube, ein bisschen hatte ich bisher gewonnen, indem ich in irgendeinem arabischen, und ich glaube Oman, habe ich das Foto, ein schrecklich vergilbtes Foto von einer Straßenüberführung, auf die so unfassbar stolz war, war so, glaube ich, die erste oder zweite Brücke im ganzen Land. Dann gab es halt ein vergilbtes Foto von einem Kreisverkehr unten mit einer Straße, die oben drüber führte, die irgendwie auch gleich nach dem König, ich glaube es war im Oman, benannt wurde und hing da ganz offensichtlich von den meisten Kunden ignoriert, noch in dem Karussell von den
Postkarten. Aber du hast sie.
Ja, ich habe sie geholt, mich die Platze gefreut.
Na gut. Dann schickt Postkarten. Mhm. Wenn ihr den Erdgeist bauchpinseln wollt. Was anderes hat er nicht zu bieten.
Nee.
Erschreckend, ja.
Du hast ja deine Adresse, die Postadresse hast du ja bestimmt irgendwo im Impressum.
Ja, das ist korrekt.
Dann müssen die Leute das ja nicht noch groß reverse-engineeren.
Das stimmt. Könnt's einfach mir schicken. Ich leite es weiter. Ich bin sozusagen der Spamfilter. Nur für den Fall, dass ihr Erdgeist irgendwelche Kryptos andrehen wollt oder so per Postkarte.
Oder Brücken verkaufen.
Oder Brücken verkaufen, man weiß es ja nicht.
Man
weiß
hast nicht genau. Du eigentlich, gibt es irgendein Thema, wo, falls mal mich jemand im Bundestag fragt, ob du, möchtest du da nicht auch mal dann sitzen und was davon erzählen?
Ich weiß gar nicht, ob ich darf, ich bin ja Journalist. Weiß nicht, ob man dann als Experte, darf man dann überhaupt?
Klar. Es gibt ja ein paar Dinge, von denen du bestimmt Ahnung hast. Du ahnst übrigens nicht, womit ich dann am Ende in den Nachrichten gelandet bin von dieser ganzen Veranstaltung.
I don't know.
In meinem Eingangsstatement hatte ich in einem Nebensatz erwähnt, dass ich mich ganz doll freuen würde, wenn es hier unter den politischen Parteien einen Konsens gäbe, dass Microtargeting mit Zielgröße 1, wenn das verboten würde im politischen Diskurs zwischen den Parteien, weil die Befürchtung ist natürlich, wenn du vor 5 Jahren war vor der Wahl dieser ganz große Bot-Hype, ne? Die russischen Bots würden uns dort irgendwie alle total unterminieren. Und jetzt stell dir vor, ChatGPT könnte einmal auf einzelne Personen angepasste Alternativrealitäten aufspannen, und zwar 80 Millionen verschiedene klitzekleine. mit wie keine große Tagesschau-Realität, sondern jede einzelne Angesprochene kriegt seine eigene Realität über den politischen Diskurs und wie die Gesellschaft funktioniert, dort einfach täglich reingehämmert. Dann kannst du Politik vergessen, dann kannst du keine Politik irgendwie im allergrößten Wortsinne, dann kriegst du keinen Diskurs mehr zwischen den Menschen hin, wenn sie keine gemeinsame Faktenbasis haben. Und das kann natürlich weaponized werden, wenn du dir deine eigene Zielgruppe deiner parteipolitischen Anhänger dort aufbauen und sie immer wieder auf Linie trommeln möchtest. Und das war erstmal eine Feststellung, dass das irgendwie total gefährlich ist, und mit der Forderung, dass das im politischen Tagesgeschäft unter die politischen Parteien verboten werden müsste. Natürlich guckten dann die Vertreterinnen der Parteien dann ein bisschen beschämt zu Boden, weil es gibt da keinen, der nicht eh Mikro-Targeting gemacht, obwohl es eigentlich auch verboten ist. Mhm. Diesem Hinweis bin ich dann auch tatsächlich als einziges aus allem zitiert worden, dann in der Presse.
Naja, so kann es gehen. Selbst der Halbsatz kann Bedeutung erlangen. Experten, nee, keine Ahnung. Ich habe zu viel Imposter-Syndrom, um auf einer dieser Fragen.
Ja, nee, aber bist du überhaupt gut genug für Imposter-Syndrom?
Ich möchte an dieser Stelle die Sendung lieber beenden, weil das stürzt mich jetzt in tiefe Zweifel.
Was?
Noch tiefere Selbstzweifel, als ich sie eh schon habe.
Die kann man natürlich mit Lakritze oder Schokolade oder ich weiß nicht, was ist da denn?
Ich habe neulich gelernt, dass Süßholz, deswegen auch Lakritze, Blutdruck steigernd wirkt.
Ach.
Wenn man zu viel isst, kann man tatsächlich wegklappen, wenn man anfällig ist. Also Vorsicht mit der Lakritze, liebe Leute.
Na, dann lieber noch ein Franzbrötchen, okay?
Genau, jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt dieses Jahr zweimal gesendet haben, senden wir dann erst wieder 25, oder?
Nee, ich denke, jetzt, wo die Seuche vorbei ist, könnten wir auch mal wieder zu Mustern zurückkehren, die wir uns vorgenommen hatten, ursprünglich.
Hatten wir einen Plan?
Ja, wir wollten nie länger als eine Stunde machen, aber das war auch.
Ich sitze hier seit 35 Minuten und 7 Sekunden, wenn ihr das hört, sitze ich mit meinem Finger über der Abspanntaste und er hat gesagt, und dann ist mir noch aufgefallen und dann wollte ich noch erzählen und überhaupt ist noch eine ganze, ja, okay. Also das heißt, wir haben also mit den letzten beiden Sendungen quasi schon das Kontingent für 3 Jahre aufgebraucht, wenn man danach geht.
Vielleicht sollten wir um Kommentare in den Kommentaren bitten.
Genau, Kommentaren, ja, genau. Bauchpinsel den Erdgeist in den Kommentaren. Vielleicht sollten wir, meinst du, wir sind groß genug, dass man sagen könnte, auf dem Camp müssen wir unbedingt auf der Bühne live podcasten?
Was gibt es da? Ich habe gar keine Ahnung, ob es da.
Beim letzten Camp haben wir zumindest ein Chaosradio aufgenommen.
Oho. Da könnte man vielleicht ein Chaosradio mal eher anleiern, um das wieder zu.
Typ.
Na, dann kommen wenigstens Leute.
Not the point I was trying to make. Aber es beantwortet natürlich indirekt die Frage. Dein Imposter-Syndrom sagt, nein, Ohm ist nicht gut genug für die Live-Bühne auf dem Camp.
Gut und groß genug sind 2 verschiedene Dinge.
Die Hörerzahlen sind mehrere hundert. Damit kriegen wir so eine Bühne voll.
Ja, dann lass uns das machen. Ich muss eh was vorbereiten.
Ach so.
Ich habe ja eine. Mit meinem Musikinstrument, ne? Aha. Der Musiker, der mein Musikinstrument bespielt, der tritt da auf und weil sein Programm irgendwie nicht für die 35 Minuten, die wir da haben, ausreicht, darf ich am Anfang nochmal 10 Minuten lang über die Genese und die Implementierung dieses Projekts reden.
Hm.
10 Minuten Vortrag ist irgendwie so.
Ja, immerhin mehr als 3.
Ja.
Na gut, aber auch sehr viel weniger als 1,5 Stunden. Und damit bis zum nächsten Mal, liebe HörerInnen. Tschüss. Oh,